Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und ja, zuallererst wünsche ich natürlich allen Zuhörern ein frohes, gesundes neues Jahr. Ich hoffe, jeder ist gut reingekommen in 2026 und wie schon angesprochen, ich sitze in Würzburg, gucke auf mein Handy und da lacht mich ein bärtiges Gesicht an.
Und das ist nicht ja, der Weihnachtsmann.
Und es ist nicht der Weihnachtsmann, Norman ist auf der anderen Seite. Norman, grüß dich. Liebe Grüße nach Grimmitschau. Das ist auch geil.
Ja, danke, Steve. Liebe Grüße nach Würzburg und ja. Natürlich auch allen Zuhörern von mir ein gesundes neues Jahr 2026 mit ja, allen möglichen privaten und sportlichen Erfolgen, die man sich wünscht. Und wir haben es lange rausgezögert, diese Folge, und ich wurde jetzt ja extra angesprochen auf dem Weg vom Stadion im Sahnpark. Mensch, wann ist denn mal wieder Podcast? Und da habe ich dann schon gesagt, ja, die Woche geht's endlich wieder los und oh Technik, was für ein Wunder, wir haben es geschafft.
Genau, und wenn ihr den Podcast hört, dann haben wir es auch wirklich technisch hingekriegt, das alles so ein bisschen zusammenzuführen, denn es ist ja nicht nur, dass wir räumlich getrennt sind, wir haben auch noch Jussi mit dabei, das kommt auch noch mit dazu. Und ich hoffe, dass du auch Jussi mit hörst, wenn ich den hier abspiele. Also ich hoffe, das kriegen wir jetzt alles so gut hin. Da müssen wir uns jetzt einfach mal überraschen lassen. Ja, Nomi, es ist der erste Podcast im neuen Jahr. Die Frage, die man sich jetzt am 7. Januar stellt, wie hast du denn eigentlich Silvester verbracht?
Ach, ganz entspannt. Ich meine, wir haben ja jetzt eine kleine Tochter, 9 Monate alt. Da machst du natürlich keine Riesenfeier. Waren bei Freunden auf dem Dorf gewesen und haben dort dann am Ende auch übernachtet. Typisch Raclette gemacht, wie es sich gehört. Und dann, ja, 5 Minuten vor Mitternacht ist die Kleine wach geworden, haben wir sie noch mit rausgenommen. So viel Geballer war zum Glück nicht gewesen, eher in der Ferne. Und das haben wir natürlich genossen. Und dann den Abend schön bei ein bisschen, ja, wie es sich gehört, Wasser und Limonade ausklingen lassen. Und, oh, ich weiß es gar nicht, 2 oder 3 Uhr ging es dann Richtung Bett. Das bereust du dann am nächsten Tag, wenn das Kind halt früh schon wieder fit ist. Aber ja, also ganz, ganz entspannt und war ein wunderschöner Abend.
Ach, sehr schön. Na, wir haben es noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Wir waren gefühlt um 1 schon im Bett. Also wir haben bei uns im Dorf gefeiert mit 3 Familien, auch die Kinder mit dabei. Und ja, die sind ja schon ein bisschen größer jetzt. Und das haben wir natürlich dann...
Die haben dann noch weitergemacht.
Genau, ja, die haben die Bude noch abgerissen. Nee, die sind dann, wir sind dann 12:45 alle Richtung nach Hause oder um 1 alle Richtung nach Hause und dann... Ja, eigentlich kurz nach 1 lagen wir alle im Bett und haben dann auch früh ein bisschen länger geschlafen, die Kids. War dann um 9, glaube ich. Also war alles entspannt. Und ich habe natürlich auch Jussi gefragt, wie er Silvester gefeiert hat, weil es hat mich natürlich auch interessiert. Und da können wir doch mal in die allererste Sprachnachricht von Jussi reinhören und direkt mal schauen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, dass du Jussi jetzt auch hörst, wenn ich das abspiele.
Yeah, hi. Yeah, I'm all good. Happy New Year to you too. We just had an easy evening at home with Diana. We had some good food and just, you know, watching the fireworks from our living room window, but just an easy home night.
So, hast du es gehört?
Nein. Glyphensprache, irgendwie, ja. Ich sag mal so, wie der Stromausfall in Berlin ist, es läuft schleppend.
Okay, nee, er hat gesagt, die waren entspannt zu Hause. Achso, ich kann es ja direkt mal übersetzen, ja genau. Also Jussi war entspannt zu Hause, die haben
Feuerwerk vom... Das ist Feuerwerk ja endlich mal auch die Dienstleistung, die alle immer fordern, dass man nicht nur auf Englisch redet und drauf reagiert, sondern das da auch mal übersetzt. Das finde ich super, dass er das jetzt mal... Also, ah, ne? Back to the roots. Siehste.
Back to the roots, genau. Also Jussi war entspannt zu Hause, hat das Feuerwerk von seinem Balkon aus verfolgt und war, ja, an easy night, also entspannte Nacht auf jeden Fall. Ja, was noch ganz interessant war, ihr habt ja Weihnachten auch nicht zu Hause verbracht. Ihr wart unterwegs, ihr wart auf dem Schiff. Wie war es da?
Ja, wir haben unsere Großeltern oder die Großeltern stolz gemacht, unsere Eltern, und haben natürlich gesagt, ja, als Kind das erste Weihnachten, kommen wir feiern auf der AIDA. Da haben die natürlich sich richtig gefreut, dass das erste Weihnachten ohne die Kleine ist. Aber wir wollten uns die Auszeit einfach nehmen. War ein stressiges Jahr mit Hochzeit, Kind, Wohnung, neu, alles. Und ja, war mega geil, mega entspannt. Kann ich jedem nur ans Herz legen, wer da vielleicht auch irgendwie Kinder hat und mal abschalten will. Kann man wirklich super machen. Hat eine tolle Tour über Rotterdam, Brügge, Paris.
Schön.
Also hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben aber natürlich unsere Eltern und Großeltern nicht enttäuscht und haben Weihnachten schon Ende November gefeiert. Extra mit dem ersten Weihnachtsbaum, der am Baumarkt stand, hingegangen, aufgeputzt hier alles. Und konnten das sozusagen dann einfach ein bisschen vorziehen. Die Kleine hat sie am Ende eh noch nicht gemerkt. Über die Geschenke gefreut hat sie sich trotzdem. Also ich denke, trotz allem war das relativ gelungen und für uns eine ja, sehr erholsame Zeit. Und darunter hat natürlich auch gelitten, dass ich die Spiele der Eispiraten nicht verfolgen konnte. Sparfüchse, wie wir sind, haben wir das Internet flat natürlich weggelassen. Und das war eigentlich ganz cool, weil wir konnten es dann immer erst am nächsten Tag früh sehen, wenn wir am Hafen angekommen sind, wie haben denn die Jungs gespielt. Und ja, das hat irgendwie mal ganz kurz gekribbelt, so bevor sich das Handy aktualisiert hat, weil man natürlich hofft, ja, hoffentlich haben sie was mitgenommen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Es waren viele interessante Spiele. Ich habe auch einige aus dem Ausland verfolgt, per Sport Europe. Also wir waren auch nicht... Auch nicht die ganze Zeit über in Deutschland. Wir sind auch am 25. früh nochmal weggefahren. Also von daher, ja, war es wirklich entspannt, wenn man mal diesen Stress halt nicht hat. Ne? Also von daher habe ich natürlich auch Jussi gefragt, wie er Weihnachten verbracht hat. Denn ja, ich weiß nicht, wie viele Zuhörer das gelesen haben in der freien Presse. Da war ein interessanter Artikel drin über ESA, der immer Weihnachten gerade die Importspieler zu sich einlädt, dass sie da Weihnachten zusammen verbringen können, dass keiner da alleine zu Hause ist. Und da habe ich natürlich auch Jussi gefragt, wie sie denn bei ESA Weihnachten verbracht haben. Da können wir auch mal reinhören.
Yeah, that's actually true, that it's for me personally and for Jenna too, this is our fourth year in a row at ESA's place. Esa and Kati, every year they do an amazing job to hosting the Christmas. I think it speaks just the volumes of how they are as a family and as persons, that they just want everybody to get that family feeling on a Christmas time. It can be, you know, tough to be away from your family, especially on a Christmas time. So I think it's really nice that Esa has the energy, and Kati also, that they every year they are hosting it, and every year it feels like it's getting a little bit bigger.
Ja, ESA hat gesagt, dass es halt wirklich eine, ja, dass er halt schon ein Stück weit auch stolz ist, was Kati, also ESAs Frau, und ESA dann halt auf die Beine stellen, wie, dass sie die Kraft aufwenden, da Jahr für Jahr irgendwie das Weihnachtsfest ja zu organisieren. Und vor allem hat er gesagt, das ist jetzt, ist ja, dritte oder vierte Jahr hintereinander, wo sie es machen, und gefühlt wird es halt jedes Jahr größer, und das ist halt schon beeindruckend, und das ist halt auch schön, dass es halt für, ist halt für die beiden halt wichtig, dass halt keiner da irgendwie alleine zu Hause sitzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das erfahren habe und gelesen habe, habe ich mir so gedacht, ach krass, finde ich schon cool, dass das halt, dass auch dieses, dieses Band dann zwischen Trainer und Spieler da irgendwo ein Stück weit auch ein bisschen verschwimmt.
Ja, na, auf alle Fälle. Ich sag mal, man könnte ja auch so die Haltung haben, wo man sagt, naja, die Spieler sind froh, wenn sie die Trainer nicht sehen, ne? Und wenn man da irgendwie seine Freiräume hat, wenn man dann aber so einen Tag wie Weihnachten natürlich auch noch zusammen verbringt und da zusammenkommt, dann ist das schon, denke ich, ein ganz tolles Zeichen und natürlich auch von ESA am Ende eine mega tolle Sache, dass er sowas anbietet. Natürlich am Ende der Grundgedanke von Weihnachten ist irgendwie auch, dass man zusammenkommt und zur Ruhe kommt. Und von daher ist es wirklich eine tolle Sache, einfach da, ja, gerade die ausländischen Spieler, die weg von ihrer Familie sind, die vielleicht auch keine Freundin da haben, dass man die einfach so ein bisschen mit unter der Arme nimmt und sagt, Mensch, du musst nicht hier stirb langsam 1, 2, 3, 4 abends gucken vorm Fernseher, sondern du kannst hier auch was Leckeres essen. Und ja, also von daher, wirklich eine tolle Sache. Wäre sicherlich interessant, ob das an anderen Standorten auch noch so gelebt wird. Aber ja, auf uns geschaut, ist irgendwie halt dieses familiäre Flair, was halt oft angesprochen wird, dann doch wieder fett unterstrichen und diesmal halt deutlich mit Eigenleistung von ESA und seiner Frau natürlich.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, also ich habe es ja von ESA erfahren. Ich habe dem Jahr, wann habe ich ESA gesehen? Ich glaube am 1.1. am Neujahrstag, genau, da haben wir uns kurz getroffen in der Stadt. Da haben wir kurz gequatscht und da habe ich so gefragt, wer denn alles so da gewesen ist. Und da hat er gesagt, naja, die Familie Ruck war da mit beiden Kindern. Skalzi war da mit Sandra und den beiden Söhnen. Craig war da. Ich glaube Mackin. Also die waren im Endeffekt waren sie über 20 Leute. Auch Corey ist ja schon, auch Adam war eingeladen, McCormick, der hat sich aber dann, ich glaube, am Tag vorher noch abgemeldet, weil der ein bisschen angeschlagen war und wollte keinen anstecken, ist er lieber zu Hause geblieben mit seiner Freundin, aber auch die wären sonst noch gekommen. ESAs beide Kinder, Chantal und Eden, waren auch mit da, also von daher, da war die Bude voll und das ist halt, also ich glaube, um die 20 Leute, hat mir ESA gesagt, waren es im Endeffekt gewesen. Und das am Heiligabend, das muss man schon mögen, aber ich finde es auch cool, das ist total uneigennützig im Endeffekt.
Ich würde gerne mal das Wohnzimmer sehen, wie groß das ist, wenn man da 20 Leute unterkriegt und da noch schön Tafel mit Enteklos und allem möglichen Zeug.
Und die Bude ist riesengroß. Ich habe einmal Podcast beim ESA gemacht, ich saß in dem Wohnzimmer, da passen ein paar Leute rein.
Ah, okay. Also ja. Mannschaftspartys möglich.
Ja, ESA hat den Platz. Ja, lass uns jetzt mal aufs Sportliche kommen. Ich habe es ja im letzten Podcast angeteasert. Wir standen jetzt vor einer intensiven Zeit. 14 Tage grob oder 16 Tage waren es mit 8 Spielen. Ja, wir sind mit 4 Siegen und mit 4 Niederlagen im Endeffekt rausgegangen. Ja, red mal nachher noch drüber, wie zufrieden oder unzufrieden ich damit bin. Wie zufrieden bist du denn mit der Ausbeute von 4 Siegen und 4 Niederlagen?
Naja, ich kann natürlich für die Zeit, wo ich auf dem Schiff war, die Spiele nicht beurteilen, wie sie teilweise abgelaufen sind. Bei mir ging es ja dann erst los mit dem Spiel gegen Weißwasser. Dann hat man Kaufbeuren, Kassel und wer war es noch gewesen? Habe ich noch jemanden vergessen? Krefeld. Genau die 4 Spiele hatte ich jetzt gesehen. Bei den anderen, da habe ich meist immer nur kurze Zusammenfassung gesehen. Ja, grundsätzlich sage ich mal jetzt, wenn man erstmal hört, 4 Siege, 4 Niederlagen, klingt es natürlich nicht schlecht. Aber es waren natürlich Spiele dabei, wo wir ja Punkte haben liegen lassen. Gerade in Kaufbeuren zum Beispiel. Das Spiel, was ich ja auch sehen konnte. Und wo man einfach so viele Chancen hat, die man hätte nutzen müssen. Hat aber auch Spiele dabei gehabt, wie gegen Weißwasser, wo ich sage, das war eine Comeback-Qualität, 2-0 zurück. Da muss ich sagen, da habe ich auch ehrlich gesagt kurz dran gezweifelt, ob wir das wirklich noch so drehen können, weil Weißwasser halt einfach so eine unbequeme Mannschaft ist. Und das hat sie dann wiederum ausgezeichnet, unsere Mannschaft. Und ja, dann halt so Spiel Kassel, wie ist Spiel 1, so ein bisschen eng gewesen, wo man sagt, mit ein bisschen Glück und ein bisschen mehr Energie kannst du vielleicht was mitnehmen. Dass Kassel am Ende einen überragenden Kader hat und auch gut gespielt hat, steht natürlich außen vor. Ja, und das Heimspiel gegen Krefeld, was ich halt noch gesehen habe, auf der einen Seite zu Teilen, ganz, ganz kleinen Teilen, sag ich mal, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Aber man muss halt auch sagen, wir haben in den ersten 5 Minuten zweimal die Riesenmöglichkeit, wo Big pennt, wo man sagt, mit etwas Glück kannst du auch schon 2-0 führen. Hatten gute Drangphasen und ja, Krefeld hat aber dann halt im Stile einer Spitzenmannschaft diesmal gespielt. Das zeichnet sie halt dieses Jahr einfach aus, ganz clever gespielt und irgendwie uns dann auch Chancen losgelassen, um das irgendwie vielleicht noch zu drehen. Auch wenn die Chancen sich noch ergeben haben, aber man muss sagen, Krefeld war trotz allem sehr souverän.
Weil du gerade auch Krefeld angesprochen hast, Numi, da kommen wir auch eigentlich nochmal später drauf zu sprechen. Gerade weil ja auch jetzt dieser Zeitungsartikel rauskam mit dem Interview von Mario, wo er ja wirklich gesagt hat, dass mit dem technischen Tor, dass er das sehr geärgert hat, weil, ja, dann nehmen wir jetzt mal direkt das Krefeld-Spiel kurz mit rein, bevor wir die nächste Sprachnachricht von Jussi anhören. Er hat ja wirklich gesagt, dass er ja wirklich ja, vor Wut gebrannt hat, nachdem das technische Tor gegeben wurde, weil im Laufduell mit Santos er ja überzeugt davon gewesen ist, dass Santos hat ja seinen Schläger angepackt, ist dadurch zu Fall gekommen und Mario hatte gar keine Chance, weil Santos hat den Kontakt gesucht, hat Marios Schläger angefasst, ist dadurch ins Straucheln gekommen, ist hingefallen und dann geben die Schiedsrichter das Tor, ohne sich es vielleicht nochmal beim Video anzugucken. Und da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, sowohl wir auf den Rängen als Fans, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Heinekurve war, zumindest da, wo ich jetzt stande, als auch die Mannschaft, die hat dann gefühlt in den letzten 2 Minuten, wo es dann 3-1 stande, ja, da war dann die Luft irgendwie komplett raus. Und ich fand das halt schade, dass dann so ein Spiel, was dann doch so eng gewesen ist mit dem 2-1, die letzten 2 Minuten, hätte ja doch nochmal was passieren können, dass das dann ja so ein Ende nimmt. Also ich fand es dann wirklich, ich fand es ein bisschen bitter durch so eine
Ja,
Entscheidung.
also gesehen habe ich es aus der Heinekurve nicht, wie jetzt am Ende es abgelaufen ist. Man hat gesehen, er fällt und er gibt das technische Tor. Da haben sich ja jetzt auch im Forum alle Seiten ausgetauscht. Die einen sagen, alles richtig nach Regelkunde, die anderen sagen halt nein. Auf dieses Halten mit dem Schläger ist jetzt gar keiner so richtig eingegangen, wenn ich es richtig
Ja gut,
gelesen
Mario
habe.
hat es ja im Interview halt nur jetzt gesagt. Also wahrscheinlich hat es keiner von den Fans gesehen.
Ich sag mal, dass man mal beim Gegner einhakt, dass man einen Schläger hält oder jemanden noch ein bisschen so wegdrückt oder ähnliches, das passiert halt im Spiel ganz oft. Das sind so unbewusste Situationen. Auch da fällt vielleicht mal einer hin, der eine Schiri pfeift, der andere nicht. Ich glaube einfach in dem Hintergrund mit dem leeren Tor und so weiter hat er es dann halt einfach so entschieden. Ich denke, es geht auch in einer gewissen Art und Weise in Ordnung. Am Ende, ja, muss man da halt auch ein bisschen vielleicht sich hinterfragen, okay, hätte es so weit überhaupt kommen müssen? Ich meine, klar, dass du die Scheibe verlieren kannst, ist klar. Aber ob Mario dann halt der richtige Part ist, der ja nicht gerade der schnellste ist an der blauen Linie, kam ja einfach gar nicht mehr hinterher. Das ist dann natürlich wieder das andere und die Chancen, die man davor hat liegen lassen, natürlich auch. Also die Situation betrachtet, sicherlich etwas ärgert mich schon ein bisschen, dass die Liga das nicht aufgreift, weil so ein technisches Tor kommt ja auch nicht regelmäßig vor. Wäre ja mal wieder was gewesen für so, ja, die Regelkunde oder wie man es nennen will, dass man sagt, guck mal, das ist ein Krimi-Show passiert und nach Regelbuch 125 ist das so korrekt?
Haben sie ja
Hat man
ein
halt
Spiel
verpasst.
vorher gemacht. Haben sie ja ein Spiel vorher gemacht, wo es mit dem Tor von Trepanier, wo es darum ging, ist das wirklich Torhüterbehinderung
Na gut, da machen die
gegen.
immer diese Shorts. Aber da, ich meine
Ja.
jetzt, die hatten ja mal so eine Zeit, da haben die ja direkt Stritte gesehen, bei Facebook hochgeladen als Video und dann erklärt, warum, ja, nein, vielleicht. Und das ist ja auch eine Sache, die der Eisblock oft anspricht. Man kann ja auch viel Dampf rausnehmen, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht, wenn man es einfach danach offen und transparent ja, kommuniziert, ob es richtig ist oder man kann sich halt eingestehen, es war ein Fehler oder man sagt, es ist eine strittige Szene. In der Tatsachenentscheidung kann man so mitgehen, aber was weiß ich, vielleicht ein anderer Schiedsrichter hätte es auch anders entschieden. Ja. Am Ende, trotz
Höchstwahrscheinlich.
allem, würde ich sagen, trotzdem das Spiel entscheiden. Krefeld hat uns die ganze Zeit nach außen dann gehalten. Wir hatten zwar Schüsse und aber es hat immer irgendwie so einen Meter gefehlt. Also selbst wenn der Abpraller kam von Big, war irgendwie der Stürmer dann doch einen Meter zu weit weg, um ranzukommen. In dieser ekligen Zone vor dem Tor war nicht so wirklich jemand. Und ja, das Krefeld hat es einfach sehr gut gemacht, muss man auch mal sagen. So wie wir in Spiel 1 waren, wo die 40 Schüsse hatten und wir gesagt haben, ja, okay, und was war da jetzt gefährlich? So war es dann am Ende vielleicht auch ein bisschen bei uns.
Man hätte halt einfach ein bisschen mehr schießen sollen. Das Tor von Brune hat sie am Endeffekt gezeigt, wenn du von draußen schießt, der Big hat gefühlt jeden zweiten Schuss prallen lassen und dann kriegst du halt genau auch mal so eine Kirsche, wie dann das eine Tor von uns halt gefallen ist, dass der halt nach vorne prallen lässt. Mebus ist im Rückwärtsgang, kriegt das Ding an den Schlittschuh und der geht halt mal rein. Das haben wir meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht. Das ist das, was ich halt ankreide, dass auch wenn man von außen halt spielt, trotzdem einfach mehr schießen könnte. Das geht mir halt ein bisschen ab, bin ich ganz ehrlich. Da muss ich halt ein bisschen was dran ändern, weil momentan ist das so unser großes Problem, dass wir in Schönheit sterben, gefühlt den 20. beschissenen Rückhandpass machen, der irgendwo ins Nirvana geht und wir dadurch halt uns in schwierige Situationen bringen, sinnlose Puckverluste irgendwie generieren. Das ist das, wo ich halt sage, das hat nichts mit dem Trainer zu tun, das hat nichts mit einer Einstellung zu tun, das ist halt einfach nur ja, Schönspielerei, wo ich sagen muss, nein, straight fürs Tor, auch von außen die Dinger einfach mal reinbringen, irgendwo fällt ein Schläger dazwischen, ist ein Schlittschuh dazwischen und das Ding rutscht dann doch irgendwie rein.
Ja, so war es auch gerade bei dem Spiel in Kaufbeuren vor dem 1-0. Hast du die Möglichkeit, die Scheibe einfach von der Bande aus rauszuknallen, gehst aber dann so ein bisschen in das Laufduell rein, beziehungsweise wird die Scheibe halt abgenommen, geht rüber zu Blomqvist, der komplett frei steht. Das war halt auch so absolut unnötig und das zweite halt am Ende genauso. Also du hast denen eigentlich die Tore so auch ein bisschen ja, geschenkt in so einem Spiel und das Problem ist halt aktuell oder schon die ganze Saison, ne, wir schießen halt einfach zu wenig Tore, wir belohnen uns da nicht für und dann am Ende kommen wir in dieses Hasseln, dass wir irgendwie schauen müssen, okay, wie schaffen wir es jetzt mit 3 Toren irgendwie zum Sieg zu kommen. Ne?
Genau.
Und das ist halt, ich würde schon sagen, ein Problem, weil leider ja auch selten mal Ausreißer dabei sind, wo man sagt, okay, hast mal 3 Spiele, da schießt halt nur 3 Tore, aber dann kommt halt um ein 5-1 oder ein 6-2. Gibt's ja eigentlich bei uns gar nicht so gefühlt.
Gibt's gar nicht, ja.
Und das ist halt so ein bisschen das Ärgerliche, weil man ja auch sieht, wir spielen ja jetzt kein Eishockey, wo man sagt, wir rühren hinten Beton an und machen keine Torchancen, sondern wir haben ja genügend Torchancen und kreieren eigentlich das Spiel, aber oft, ich würde sagen, 70% ist es dann Unvermögen beim Torabschluss, also die Scheibe reinzumachen und 30% verhinderst du eigentlich eine richtig gute Torchance, indem du eine falsche Entscheidung vorm Tor triffst dann.
Mhm. Da können wir direkt mal die nächsten Nachrichten von Jussi reinhören. Wir haben jetzt so viel erzählt, da waren eigentlich nur 2 Sprachnachrichten von Jussi geplant. Lass uns die mal noch kurz anhören. Ich hatte Jussi zum einen gefragt, wie er denn jetzt momentan mit den Weihnachtsspielen zufrieden ist, mit vier Siegen und mit 4 Niederlagen. Was er so zu dieser Weihnachtszeit mit den ganzen Spielen halt sagt.
Yeah, obviously really, really, really tough stretch of games for us. Hats off for the guys. Played with short lineup. Not in one single game. We didn't have 4 full lines of players. Everybody is struggling with something. If you were out of the games, you were really sick because we had some guys that played in the lineup that were not 100% healthy for sure. So yeah, really tough. Glad that's over. We get a couple days rest here and hopefully we're getting a couple of buddies back, but yeah, it's been tough for us ever since the national team break. We haven't really been able to practice and it's just been surviving one game at a time.
Ja, da hat Jussi viele Sachen angesprochen, auf die komme ich mit ihm auch später nochmal zu sprechen. Er hat halt gesagt, es war eine schwierige Zeit, eine taffe Zeit, eine anstrengende Zeit, weil wirklich seit der Länderspielpause, ja, keiner so richtig hundertprozentig fit war. Man hat sich gefühlt jetzt wirklich von Spiel zu Spiel durchgehangelt. Jeder ist über seine Grenze hinausgegangen, hat kleine Wehwehchen so ein Stück weit weggesteckt, aber keiner war 100% fit. An Training war gar nicht zu denken, weil ja auch viele Leute da noch krank gewesen sind. Also so wirklich so, dass das Training mit der kompletten Mannschaft, da war ja gar nicht dran zu denken. Also von daher war es eher eine harte Zeit für die Mannschaft. Und da hat er eigentlich auch gar nicht so Unrecht.
Definitiv. Also ich sag mal, klar schleppt sich das alles am Ende mit. Ich muss jetzt gerade nur so kurz ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten ja im Sommer, hattest du, glaube ich, einen Podcast mit Jussi gemacht oder wir haben drüber geredet und da hat er eigentlich gesagt, wenn er einen Fehler nicht nochmal machen will aus dem letzten Jahr, dann ist es weniger trainieren wegen der Belastungssteuerung. Ja, also ist eigentlich auch wieder, ich meine, klar, natürlich, wenn also wer krank ist, der kann nicht auf dem Eis stehen. Also wer, sag ich mal, Fieber hat und Schnupfen, der brauche ich nicht auf dem Eis stehen, weil dann fließe ich dahin und gut ist. Aber ja, vielleicht ist es am Ende auch wieder einfach was, wo man dann sieht und wo er auch wieder als Trainer dazu lernt. Ich kann mir was vornehmen, aber Mutter Natur und alles andere kann es halt auch anders vorsehen. Und ja, also es ist halt bei uns wieder eine typische Mischung aus, du hast zwar schon Verletzte, die alle sich irgendwas brechen, 8 Wochen ausfallen, 10 Wochen ausfallen und dann kommt halt trotzdem noch so eine typische Grippewelle, die sich bei uns ja über 2 Wochen gezogen hat. Das war ja eine Woche die Hälfte vom Kader, da hatten die einen gespielt und dann die andere Hälfte der nächste, ne? Ärgerlich.
Macht natürlich alles nicht unbedingt einfacher, gerade in dieser Weihnachtszeit halt, ne, wenn sich alle so ein bisschen mit durchschleppen. Trotzdem hatte ich Jussi gefragt, ob denn ja das nicht ein bisschen irgendwie kaschiert, ne? Wenn du jetzt so hörst, 4 Spiele gewonnen, 4 verloren, da sagt jeder, naja, ist ja in Ordnung. Aber wenn man dann halt wirklich mal sieht, wir haben 10 Punkte geholt von 24 möglichen, das ist dann meiner Meinung nach doch ein bisschen wenig gewesen. Gerade waren die Spieler halt dabei, die du halt nicht gesehen hast gegen in Freiburg, wo wir 1-0 verloren haben, wo wir gefühlt 55 Minuten die bessere Mannschaft waren, das Spiel dominiert haben. Dann haben
Und
wir
da
das
waren
Spiel
ja, glaube
gegen.
ich, Krankheitsfälle gewesen, oder?
Ja, da waren wir zwar wenig Leute, aber gefühlt haben wir trotzdem das ganze Spiel ja dominiert, ne? So, und dann gegen Kaufbeuren, in Kaufbeuren genau das Gleiche. Wir haben 58 Minuten ein Top-Spiel gemacht und trotzdem schafft es Kaufbeuren da noch einen Punkt mitzunehmen, wo wir im Endeffekt glücklich sein können, dass wir noch einen Punkt mitgenommen haben und haben den Ausgleich noch geschossen, kurz vor Schluss, das 2 zu 2 und haben dann in der Verlängerung das Tor noch geschossen und jetzt im zweiten Spiel gegen Kaufbeuren das gleiche Spiel wieder. Du warst eigentlich die klar bessere Mannschaft und ja, musst eigentlich da 3 Punkte mitnehmen und da habe ich ja Dursi auch gefragt, ob das halt nicht 5 verlorene Punkte im Endeffekt sind, ne? Weil ich meine, 15 von 24 hört sich dann schon ein bisschen besser an. Und da können wir auch mal kurz reinhören, was Jussi da dazu gesagt hat.
Yeah, I agree and not agree with you. It's like I think it's you can have 10 more points out of the 10 that we got. You can have 10 more, but at the same time, like Kaufbeuren and Freiburg, just mentioning that the games that you mentioned, that it has been really tough. We got guys that are playing 28 minutes, 27 minutes, and usually where that shows is that final third of the game. Like in special teams, you might be a little bit tired. You're missing that last bit of a freeness in your head that you need, that comes if you're fresh and ready to go. And then when you have to play so much, when the scoring opportunity comes, you're not as, as free in that situation as you would normally be, and which is all natural, and it's just what happens every time. But yeah, you can say, yeah, you lost points. I think we're at the moment in this league, if you can beat and take anything with you against anyone when you're playing with 3 lines or when you're playing with so many injuries and health issues, that I think it's always a win.
Ja, also Jussi hat am Anfang gesagt, er geht, er stimmt mir zu und er stimmt mir auch nicht zu. Wenn du es so siehst, hat er gesagt, hätten es auch 10 Punkte mehr sein können aus den Spielen. Also es waren viele Spiele, die wir hätten nicht verlieren müssen. Hat auch natürlich gesagt, wenn du halt ein kurzes Line-up hast, ne, und kämpfst dich da von Spiel zu Spiel durch, hast teilweise Spieler, er hat es jetzt namentlich nicht genannt, aber gerade die Spiele in Freiburg und in Kaufbeuren, da hat in Mirko Sacher 28, 30 Minuten gespielt, in Adam McCormick 28, 30 Minuten, genauso Ruck und Mecken. Der hat gesagt, wenn du einfach so viele Spieler hast, die dann so viel auf dem Eis stehen, du bist dann halt einfach nicht mehr frisch im Kopf, wenn du halt dann die Tormöglichkeit halt einfach hast. Und das kommt halt dann alles ein Stück weit halt zusammen. Und dann hat er halt jetzt hinten raus noch gesagt, dass im Endeffekt wenn du in dieser Liga nur mit 3 Reihen spielst, kannst du eigentlich froh sein über jeden Punkt, den du gegen die Gegner mitnimmst, wenn der Gegner mit 4 Reihen auf dem Eis steht. Ne? Also ich meine, im Endeffekt ist es halt wirklich so, dass du halt froh sein musst über alles, was du halt auf gut Deutsch bekommst, musst du halt mitnehmen. Und gerade wenn du halt in so einer Situation bist wie die Eispiraten, die halt momentan ja wieder dieses Problem haben, dass sie halt nur mit maximal 3 Reihen halt spielen können.
Ja, ich sag mal, ich gebe deinen Jussi auch am Ende recht und vielleicht sind wir da manchmal auch ein bisschen zu harsch in der Kritik.
Dafür ist ja Jussi dann da, um das einzuordnen.
Selbst wenn du jetzt die 10 Punkte nimmst, am Ende sind 1,25 Punkte pro Spiel. 1,5 haben wir gesagt, brauchen wir. Also du bist jetzt mal drunter. Das hast du aber, sag ich mal, ja auch gut aufgefangen vor der Zeit, wo du halt mal auch mehr gepunktet hast. Beziehungsweise muss man jetzt halt einfach gucken, dass wenn jetzt halbwegs wieder ein paar Leute zurückkommen, dass dann natürlich auch mehr Punkte geholt werden. Ich sag mal, wenn du so gegen Krefeld spielst, wenn du gegen Kassel spielst, das sind alles Dinger, mein Gott, ne, dann nimmt es dir am Ende keiner übel, wenn du verlierst. Aber gerade die Gegner, die von hinten so ein bisschen drücken, die gewinnen wollen, die dich vielleicht überholen wollen, da musst du halt einfach deine Punkte holen. Und ja, also ich sag mal, am Ende, wenn du die Wahl hast und gefragt wirst, würdest du 10 Punkte von 24 in der Weihnachtszeit nehmen, würdest du trotzdem wahrscheinlich ja sagen, weil am Ende es könnte auch deutlich schlechter sein.
Ja, klar.
Also von daher, er hat oder die Mannschaft hat schon arg zu kämpfen, deswegen ist es sicherlich auch gut, dass man jetzt mal eine Woche frei hat, dass man Freitag auch mal die Beine hochlegen kann und ja, einfach mal den Körper auch regenerieren kann. Also ich glaube, das schadet uns auf alle Fälle nicht.
Da habe ich Josi dann hinten raus nochmal gefragt, wie es jetzt ist, sozusagen die erste Woche gefühlt mal wieder komplett zu trainieren. Da hören wir später noch rein. Was ich Josi auf jeden Fall ja noch gefragt habe, weil das für mich ganz interessant war. Ich habe mal so geschaut, wie wir denn überhaupt in den letzten 8 Spielen ja wieder so unsere Statistiken sind. Ne? Und ich habe jetzt so festgestellt, dass wir haben 18 Tore geschossen, haben 19 bekommen. Das ist eigentlich sehr ausgeglichen, zeigt, also wenn du in 8 Spielen 19 Gegentore kriegst, das sind 2,01 oder irgendwie sowas, also wirklich 2 Gegentore, was ist denn das im Eishockey? Also wir machen defensiv wirklich einen sehr, sehr guten Job. Im Umkehrschluss, wenn du, es sind 2,1 noch was 3, Tore, 7, aber ist 5. Auch egal. Hä?
2,375.
Zwei, ja danke, Nomi, du bist der Mann. Also auf jeden, also wir, es sind wirklich nicht viele Gegentore. Das Problem ist halt wirklich unsere Ausbeute von 18 Toren, da kommen wir aber später gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe Jussi erstmal gefragt, wie zufrieden er denn überhaupt mit unserer Defensive ist, weil wir haben es jetzt wieder gegen Krefeld gesehen, also was Schneitz da wieder rausgeholt hat, was Schneitz auch vorher schon gespielt hat. Auch Kevin hat eigentlich einen guten Job gemacht, obwohl er auch ein paar Kirschen jetzt gekriegt hat, wo ich mir gehofft hätte, dass Chris ein bisschen eher wieder ins Tor zurückkehrt, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass er vielleicht sogar der bessere Rückhalt ist für die Mannschaft. Also gerade wenn man überlegt, dass er im Sommer eigentlich auf der Abschlussliste stande, dann finde ich es noch umso geiler, wenn Schneitz jetzt eigentlich zeigt, dass er wirklich zu Recht den Vertrag gekriegt hat, weil der macht einen verdammt guten Job. Aber Kevin ganz genauso, also no offense. Also die beiden liefern sich da ein gutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und allgemein die ganze Defensive macht da wirklich einen guten Job. Und da habe ich natürlich Jussi auch mal gefragt, wie stolz er denn auf seine Defensive eigentlich ist. Da können wir auch mal reinhören.
Yeah, it's the only way for us at the moment. Like, we're not going to be able to go in this, like if we start playing 6 goals a game against, you're not going to win a lot of games. So for us, especially again, I come back to our lineup, not practicing, not having that confidence that comes through practicing in your, especially in your offensive skills, then you got to go and approach the games defensively. And yeah, again, I think our guys have done a good job, especially mentally, to prepare in the games with that right mindset, to give ourselves a chance to battle for the points.
Ja, Josia hat gesagt, wir haben halt einfach nicht die Möglichkeit momentan, ne, so in ein Spiel zu gehen und zu sagen, wir, ist egal, wie viele Gegentore wir kriegen, wenn wir halt hinten 5 kriegen, schießen wir vorne 6. Wir haben halt einfach diese Möglichkeit nicht. Ne? Also momentan ist wirklich darauf ausgelegt, hinten solide defensiv zu stehen und vorne das eine Tor mehr zu schießen wie der Gegner. Und wenn es ein 2-1 ist, nehmen wir das halt einfach mit. Also das ist momentan ist das der einzige Weg, hat er gesagt, so in unsere Spiele zu gehen. Du hast keine Möglichkeit zu trainieren, du hast keine Möglichkeit, dir im Training Selbstvertrauen zu holen, dass es halt läuft, weil du halt einfach keine Möglichkeit hattest zu trainieren. Und das ist halt der einzige Punkt momentan, defensiv ja einfach solide zu stehen. Und auch da muss ich ganz ehrlich sagen, hat Jussi wieder einen Punkt, wo er mich davon schon wieder überzeugt hat. Ich war relativ kritisch, aber mit der Spielweise, wie wir momentan spielen, dieses defensive First, aber momentan ist es wirklich der einzige Weg, Punkte zu holen.
Ja, also ich sag mal, ich verstehe es, muss aber sagen, dass am Ende es ja so, wie er es sagt, eher so klingt, ja, ich sag mal, als würde jetzt der SSV Ulm gegen Bayern München im DFB-Pokal spielen und du müsstest irgendwie fragen, wie wollen sie weiterkommen, weil am Ende zur Wahrheit gehört ja trotzdem dazu, dass wir viele Spiele oder viele Minuten im Spiel auch sehr dominant sind, dass viel mehr Chancen da sind, um Tore zu schießen. Also ich sag mal, das darf am Ende nicht drüber hinwegtäuschen, weil am Ende könntest du sagen, ja okay, ja, wir schießen nur 3 Tore, wir haben aber auch nur 10 Torschüsse oder 12. Das ist ja auch sowas, die Toreffizienz, die war ja am Anfang der Saison extrem gut. Die hat jetzt ein bisschen abgebaut, wir sind da immer noch gut, aber daran sieht man ja auch am Ende, wir brauchen auch wieder mehr Schüsse, weil wir vielleicht auch mehr nehmen, um zum Tor zu kommen. Und deswegen, ja, also sicherlich kann man sagen, wenn man wenig trainiert, wenn die Reihen gefühlt vielleicht 1-2 Tage nur auf dem Eis stehen, dann hast du Spiel, dann fällt wieder einer aus, dass das durcheinander wirbelt, ist am Ende klar. Aber man muss am Ende auch sagen, so wie sie auf dem Eis spielen, sieht es ja nicht aus, als wäre alles zusammengewürfelt. Also die Chancen ergeben sich ja. Ne? Und von daher muss ich sagen, muss man natürlich auch am Ende die Spieler da ein bisschen ja, in der Kritik nehmen, dass da vielleicht auch zu wenig Output ist. Also ich kann jetzt keinen kritisieren, dass er kein Tor schießt. Das ist einfach dann, man gehört Glück dazu, ne? Aber es kommt einfach zu wenig bei rum. Also man macht sehr viel vorne und es kommt zu wenig bei rum. Und wenn dieser Faktor minimal noch besser wäre, ja, dann hätten wir 3 Falten weniger auf der Stirn.
Auf jeden Fall, weil das ist halt momentan wirklich unser größtes Problem. Das Tore schießen, wie gesagt, wir haben es gerade eben angesprochen, wir haben 18 Tore geschossen in 8 Spielen. Jetzt kommst du gleich wieder mit deiner Statistik, 2,3 noch irgendwas wahrscheinlich, was es ist.
Bestimmt, wir sind ich habe den Taschenrechner gerade zugemacht.
Also von daher sind im Endeffekt 2 Tore ist im Eishockey halt eigentlich wirklich nicht viel. So, ne? Weil das schon, wie du schon mal gesagt hast, es gibt Spiele, da schießt er ein Tor, dann schießt er halt mal wieder 5. Naja, dann sind das halt im Schnitt 3 pro Spiel. Ne? Wir sind halt bei 2 und da musst du halt defensiv schon gut stehen. Und wenn du dann halt wirklich Mannschaften hast wie Kassel, wie Krefeld,
Rosenheim, die halt wirklich Krefeld.
Auch Rosenheim, die, genau, die sind halt einfach auch mal für 3 Gegentore gut. Dann spielst du halt noch in Derby am 28.12. gegen Weißwasser und wir wissen alle, Weißwasserspiele sind alle immer komisch. Also von daher, ja, ist es halt wirklich so, wo du halt sagen musst, da muss offensiv ein bisschen mehr kommen. Jussi hat es dann versucht vor dem Bad Nauheim-Spiel, also vor dem 26.12. Ab da hat er die Reihenumstellung gemacht, indem Ruck in die, nennen wir es mal so, 2. Reihe gerutscht ist, neben McAuley und Brune. Und dafür ist Trepanier in die 1. Reihe gerutscht mit Mackin und mit Walshy zusammen. Reden wir nachher noch gleich drüber. Du warst da sehr fleißig und hast da mal so ein paar Statistiken rausgesucht. Ich habe erstmal noch Jussi gefragt, ja, wie er denn mit der ja, Reihenumstellung zufrieden ist und ja, was ihn eigentlich veranlasst hat, überhaupt die Reihen umzustellen. Und da können wir ja mal reinhören.
Yeah, we wanted to have some different looks, maybe get a little bit deeper on our scoring end so that we're not as heavily relying on Mackie's line. That's why we sent Dylan to the middle on the second, and I agree with you, the first couple games, they were really effective. But again, it's not just the line change. Like after Castle first period, when we lost Miro, that plays a huge role in our offensive game. Again, Miro goes out, McCormick's minutes goes up, Kreutz's minutes goes up. Again, they're not playing all the time with the same line, so there's a lot of changes that happens when one of your key players goes down. But I agree with you that we have to find ways to get more effective in Ozone and be more creating more chances on a regular basis.
Ach, na, das war jetzt aber wirklich eine sehr interessante Antwort von Jussi, weil er hat das Problem ja auch schon erkannt. Ne? Er hat jetzt gesagt, er stimmt mir vollkommen zu, dass das offensiv zu wenig ist. Er wollte die Reihen umstellen, einfach auch, um mehr Variabilität reinzubringen in das ganze Spiel, um einfach den Scoring-Output mehr zu verteilen, was in den ersten Spielen funktioniert hat, hat er mir recht gegeben. Jetzt im Nachhinein, in den letzten Spielen hat es nachgelassen, klar, hat aber auch natürlich, und das ist auch wieder was der normale Fan, was auch ich nicht gesehen habe und was ich auch gar nicht sehen kann, aber dafür ist er ja einfach Trainer, er hat gesagt, durch den Ausfall von Mirko im Spiel gegen Kassel war es, glaube ich, gell? Ja, im Spiel gegen Kassel hat das sowieso wieder alles über den Haufen geworfen, weil McCormick dann wieder 6-7 Minuten mehr Eiszeit hatte, weil Gregory Kreutzer wieder 7-8 Minuten mehr Eiszeit hatte und das sich auch wieder auf die Offensive auswirkt, weil logischerweise der Spielaufbau ja von hinten beginnt. Und diese ganzen Reihenveränderungen haben ja einen Effekt aufs Spiel, hat er gesagt. Aber trotzdem gibt er mir recht, sie müssen in Zukunft dran arbeiten, bessere Chancen vorne zu kreieren.
Ja, ich sag mal, am Ende kannst du sagen, sind wir genauso schlau wie zuvor. ich würde halt.
Ja, außer dass Jussi den Fehler, das auch erkannt hat, dass es am Anfang funktioniert hat und jetzt nicht mehr so.
Natürlich spielt das eine Rolle, wie er es anspricht. Wenn hinten, sag ich mal so, gerade Offensivstürmer ausfallen, die sich vorne immer mal wieder einschalten, nach vorne ziehen, vors Tor ziehen. Mirko Sacher hat ja ein geiles Ding geschossen, wo er beim Heimspiel das Ding unter die Latte hebelt. Natürlich ist das dann nochmal ein ganz anderes Spiel. Ich würde jetzt auch nicht mal zwingend die erste Reihe, wie sie jetzt umgestellt ist, an sich kritisieren, weil am Ende, wie wir es ja schon gebetsmühlenartig gesagt haben, Chancen sind ja da, es kommt nur nichts bei rum. Ob das jetzt dann am Ende anders läuft, falls ein Walsh wieder in der ersten Reihe wäre oder nicht, das steht erstmal auch in den
Sternen. Den Ruck meinst du?
Den Ruck, ja, Entschuldigung. Wenn der in der ersten Reihe ist, das steht trotz allem auch in den Sternen. Was wir am Ende sagen können, das ist natürlich, wenn die auf dem Eis waren, das einfach auch durch die Eingespieltheit, durch diese Phase im Mitte, Ende November, wo Walsh 6-7 Spiele in Folge trifft und wo er halt gefühlt alles auch irgendwie lief. Und da muss man ja aber trotzdem aussagen, zu dem Zeitpunkt haben wir trotzdem auch nur ein Spiel am Wochenende gewonnen. Das war typisch ein Sieg, eine Niederlage. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass du sagst, wir hatten 5-6 Siege am Stück und jetzt läuft alles scheiße. Sondern irgendwie gefühlt hat sich halt da auch nichts geändert, außer dieses Gefühl, dass am Ende vorne zu wenig bei rumkommt.
Ja, nee, und du musst halt dazu sagen, wir sind, toi toi toi, ich habe hier einen Holztisch vor mir, da klopfe ich jetzt gerne mal drauf. Wir sind halt eines der wenigen Teams, wir haben halt bis jetzt noch keine Niederlagenserie gehabt. Also wir haben noch nie mehr wie 3 Spiele am Stück oder 2 Spiele am Stück verloren. Wir haben immer eigentlich konstant am Wochenende unsere Punkte geholt. Und auch jetzt wieder. Und das ist wirklich was, wo du sagst, dann kannst du halt einfach mal auch so den Platz 6 halt halten. Aber du musst halt jetzt weiter deine Punkte sammeln. Mindestens 3 am Wochenende.
Genau. Und sag ich mal, die ganzen interessanten Gegner, die kommen jetzt alle noch. Also wir spielen sowohl nochmal gegen Weißwasser, wir spielen nochmal gegen Weiden, wir spielen jetzt gegen Regensburg, wir haben am
gegen
Ende
Bietigheim.
Bietigheim, genau. Also wir haben überall die Chance, am Ende einen Puffer uns noch zu erarbeiten. Und ja, selbst ein angeschlagenes Landshut ist übernächste Woche am 18., nächste Woche am 18. Sonntag, wo ich sage, okay, die haben jetzt 3 Niederlagen am Stück. Mal gucken, wie sie sich jetzt fangen. Aber Landshut ist auch eine machbare Sache. Und ja, am Ende musst du halt sagen, irgendwie 3 Punkte am Stück, dann haben wir keine Kopfschmerzen. Die Liga ist unglaublich eng, das muss man trotzdem sagen. Und ja, wenn du jetzt natürlich, weil jetzt auch der Eisblock jetzt im neuen Podcast ja so ein bisschen gesagt hat, wo sie gesagt haben, bei uns haben sie Bauchschmerzen, wenn wir jetzt mal 3, 4 Spiele verlieren, dass wir hinten drinne stehen, ist sicherlich richtig, dass man sehr schnell da hinten
Kann
reinrutscht.
passieren, ja.
Das geht aber halt jeder Mannschaft, also so auch selbst Tabellenplatz 5. Wenn du jetzt halt 3 Spiele verlierst, kannst du hinten drinne stehen. Ja, und es wird einfach da am Ende darauf ankommen, dass wir die Duelle gewinnen gegen die Gegner, die hinter uns sind und die auch hinter uns bleiben müssen.
Was ich jetzt Jussi natürlich nicht gefragt habe, was ich natürlich auf eigentlich auf meiner Liste hatte, aber ich habe mir dann gedacht, naja, er wird mir jetzt nicht vor den Bus werfen, deswegen brauche ich die Frage gar nicht zu stellen, ist die Situation um Maxime Trepanier. Wir haben ja beide jetzt schon mehrfach die letzten Tage auch telefoniert und wir sind, denke ich mal, alle, auch wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis so rumfrage, noch zusätzlich oder auch im Stadion dich so ein bisschen umhörst, ja, es ist schon eine gewisse Enttäuschung da über zumindest die Spielweise und dem Output von dem, was Maxim halt bringt, ja, er kam zu dem Zeitpunkt, was Jussi schon gesagt hat, wo wenig Spieler da waren, er hat sofort gespielt, dann war er 2 Wochen krank, dann kamen die Weihnachtsspiele, also Maxim hat gefühlt bis jetzt eine einzige Trainingswoche gehabt, da kann halt noch nicht so viel zusammenlaufen. Trotzdem ist mir das von der ganzen Körpersprache her auch irgendwie ein bisschen zu wenig und ja, wie gesagt, da hätte ich Jussi gar nicht drauf ansprechen brauchen, weil er hätte Maxim logischerweise sowieso in Schutz genommen und hätte gesagt, naja, gib ihm halt mal noch ein bisschen Zeit. Ich hoffe, die Explosion kommt noch irgendwann. Aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass momentan zeichnet sich das so ein bisschen ab, als ob es irgendwie ein bisschen ein Missverständnis ist.
Ja, also da brauchen wir uns am Ende nicht drüber streiten, dass der Output, der am Ende von ihm sicherlich auch erhofft wurde und der kommt, dass das zu wenig ist. Hat jetzt effektiv halt 3 Vorlagen in 9 Spielen gemacht. Das ist halt, ja, für jemanden, der am Ende, man muss es ja auch nochmal sagen, also der hat 50 Punkte, hat er in der dänischen Liga gemacht. Ne? Also das ist jetzt auch keine Liga, wo du sagst, da läuft noch Falschgeld auf dem Eis rum. Das musst du ja auch erstmal schaffen. Ist das schon arg wenig. Er hat am Ende einen Geistesblitz gehabt im Spiel gegen Weißwasser. Ein richtig geiler Move, wo er hinterm Tor die Scheibe abbremst, spielt den Pass zu Mekin, und er netzt am Ende ein. Also ich sag mal, es blitzen zwar Momente auf, wo du merkst, okay, der hat das Eishockey-Verständnis, aber irgendwie, wie du jetzt sagst, es fehlt so ein bisschen dieses Körperliche, es fehlt selbst dieser Punkt, wo du sagst, okay, der schießt vielleicht im Spiel 5, 6 Mal aufs Tor und es will halt nichts rein, dass er bemüht ist, ist halt von vielem oder von allem eigentlich zu wenig. Und das ist halt ein bisschen das
So wie
Ärgerliche.
ein McAuley zum Beispiel. McAuley, der versucht, der zieht an den Ketten und klar, da fehlt auch noch ein bisschen der Output, aber bei Timmy merkst du, der will irgendwo ein Stück weit.
Ja. Ja, da ist einfach dieses körperliche Präsentere auch da. Und vor allem ist bei McAuley dieses Giftige, also dass der an der Bande ackert und da wird keine Ruhe gelassen. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, wo man sagen muss, da muss Trepanier einfach ja noch ein bisschen giftiger werden. Also dass man halt auch sieht, er will. Und von mir aus, dann soll er halt im Spiel 3-mal versuchen, irgendwie ins 1 gegen 1 zu gehen oder dass du mal irgendwie merkst, okay, der versucht, der ist willig und da kommt vielleicht was rum oder der zieht halt 5-mal von der blauen Linie ab, kann er von mir aus auch machen.
Ja.
Also das ist zu wenig. Am Ende, wenn du das Spiegelbild aber auf die gesamte Mannschaft widerlegst, musst du halt sagen, wir haben halt gehofft, dass er vielleicht derjenige ist, der Mecken entlastet oder die erste Reihe entlastet und uns noch ein paar mehr Tore bringt. Am Ende läuft er aber halt wie viele andere auch gefühlt nur mit. Also er hat jetzt 9 Spiele, 3 Vorlagen. Grob überschlagen sind das 0,4 Punkte pro Spiel, würde ich mal sagen. Wenn ich jetzt oder wenn wir jetzt eine Tabelle aufmachen würden beim Kader der Eispiraten, da haben viele Spieler 0,4 bis 0,5 Punkte. Und
Das stimmt.
wenn du das wieder so übereinander legst, dann ist es halt eigentlich so, wo man sagt, hörst du mich noch?
Ja, klar,
Ja,
alles
okay,
gut.
gut.
Ich höre dich.
Ja, dann ist es wahrscheinlich wieder was, wo man eigentlich sagt, okay, was haust du denn auf den ein, wenn gefühlt 10 andere auch so nur mitlaufen, ne? Ja, weiß ich nicht. Er hat ein. Warte mal.
Was ist es? Der Kopfhörer rausgefallen aus dem Ohr.
Ja, also vor allem erst das linke, jetzt das rechte. Also entweder habe ich mir die Ohren nicht geputzt, dass die so flutschig sind, oder ich weiß es auch nicht. Ja, also es ist definitiv zu wenig, was man sich erhofft und was wir auch am Ende sehen wollen. Und ich hoffe einfach, dass da noch eine Explosion stattfindet. Ich denke, er wird am Ende der sein, der auch am meisten unzufrieden ist. Man muss am Ende mit ihm ins Gespräch suchen. Ich verstehe Jussi, der die Reihen umstellt, um da irgendwie vielleicht was rauszukitzeln, wo man sagt, jetzt ist der Moment da. Und das kann ich halt nicht nur ein Wochenende machen. Also da muss ich dann schon mal Spiele geben. Ich bin gespannt, wie er es jetzt macht, weil am Ende ja jetzt doch, sag ich mal, über zwei Wochenenden beziehungsweise vier Spiele sich nicht wirklich was geändert hat. Und ja, da wird sicherlich dann am Sonntag der Fokus erstmal darauf fallen.
Was natürlich Jussi jetzt auch noch schon angesprochen hat, da habe ich mit ihm auch noch kurz drüber gesprochen, da können wir gleich mal die nächste Sprachnachricht noch anhören, ist natürlich auch die Verletzung von Mirko. Ne? Das ist ja wieder das Nächste, was uns zu den ganzen Verletzungen, kommen wir später auch noch kurz zu sprechen, was uns zu den ganzen Langzeitverletzten jetzt nochmal wirklich wieder die Knüppel zwischen die Beine schmeißt, sind die 10 Wochen Ausfallzeit von Mirko. Gefühlt der vierte, fünfte Langzeitausfall auch in diesem Jahr wieder. Und ja, es ist halt wirklich, wo du halt sagen musst, es ist wie so eine Gewitterwolke, die da irgendwie über unserem Standort hängt, dass wir jetzt das zweite Jahr immer mit diesen langen Verletzungen irgendwie zu kämpfen haben. Ohne da jetzt irgendwie rum lamentieren zu wollen, aber
und
irgendwie
er konnte
ist
ja
schon
nichts dafür, er ist an der Bande gefallen oder, also ich hab's gar nicht so mitgekriegt. Wurde der gecheckt oder?
Naja, das war ja das Ding, wo sich Tommy so aufgeregt hat, wo der Spieler, ja, liebe Grüße an Tommy, wo ja erst der Spieler den Stockstich macht gegen Weber in der Eier in Kassel. Wo du ganz ehrlich sagen musst, die Schiedsrichter gucken sich das bei Videobeweis an. Meiner Meinung nach waren das auch ganz klare 5 plus Spieldauer. Das war in, ja, war zum Glück nicht, ja, war mit eine Tätigkeit, war zum Glück nicht mit Verletzungsfolge. Ich weiß nicht, warum er da nicht einfach sagt, es ist scheißegal, ob sich der Spieler verletzt hat oder nicht. Und ist meiner Meinung nach genauso zu bewerten, wie als ob dann Weber nicht mehr spielen kann. Also dann kriegt er halt die 2 Minuten. Dann kommt er wieder aufs Eis und dann ist dieser, und das ist das, wo ich dann wieder Tommy widersprechen muss, das war ein Allerwelts-Zweikampf, beide laufen aufs Tor zu, der Schläger, es war ein Haken, ja, Mirko fällt halt doof, rutscht ganz blöd, wieder mit einer gesenkten Schulter in die Bande. Es ist eine 2-Minuten-Strafe wegen Haken, dass so eine Verletzung dabei rauskommt, ist halt einfach beschissen. In Mirkos Fall, ich hatte mit Mirko schon Kontakt, er sieht es ganz genauso, ist mega beschissen, ist mental auch nicht gerade einfach für ihn, aber ja, ist halt einfach auf gut Deutsch ja blöd gelaufen, aber man muss auch nicht mehr draus machen, als was es ist, es sind 2 Minuten, war eine blöde Entfernung zur Bande, aber im Endeffekt, wenn man jetzt bei einem Haken schon rumdiskutiert, ob es eine große Strafe ist, ja, im Endeffekt muss man irgendwo halt die Kirche auch im Dorf lassen. Ich meine, was, guck mal, Vinny Saponari, die war ein fairer Check, 1,50 Meter von der Bande weg. Vinny fällt so doof da rein mit der Schulter auch zuerst, ist auch 3 Monate jetzt raus. Und du kannst dem Gegenspieler auch keinen Vorwurf machen. War ein Check, der war fair, Schulter angelegt. Gab ja auch nicht mal eine Strafe da.
Ja,
also,
definitiv. Ja. Also ich sag mal, klar, da kann man immer manchmal das strittig sehen. Und wenn es der eigene Spieler am Ende ist, dann verteidigt man den natürlich da in einer gewissen Art und Weise auch mehr. Aber ich sag mal, meist das Echo von den Spielern selbst, wenn die sagen, nee, alles in Ordnung, es war einfach eine Scheißsituation und passiert leider. Tim Lutz ist da ja auch immer so ein Top-Beispiel dafür. Dann ja, muss man da einfach in den sauren Apfel beißen. Es ist halt einfach ganz schön hart, was man sagen muss. Also Verletzungspech haben ja auch andere Mannschaften, Kaufbeuren,
ja, genau.
Beiden und so weiter. Was man aber jetzt sagen muss, gerade diesen Dauerausfällen, wo du sagst, wirklich 8 Wochen, 10 Wochen, 12 Wochen, also so irgendwas, was dann schon in 2 bis 3 ja. Monate geht, das ist halt wirklich die letzten 2 Jahre bei uns schon echt krass, was da einfach passiert. Ne? Und wenn man dann halt hört, dass Mario keine Zähne mehr hat und dann trotzdem noch mitspielt, dann ist das halt auch wieder hoch anzurechnen, weil einfach sich dann die Spieler, die da sind, die werfen sich halt einfach rein.
Genau, da habe ich Jussi nämlich auch drüber gefragt, wie er die ganze Situation sieht, denn wo Mirko ausgefallen ist, weiß ich noch, dass er auf der Pressekonferenz dann irgendwann gesagt hat, es ist jetzt die Möglichkeit für andere Spieler abzusteppen, wie man so schön im Sportjargon halt sagt. Und im Endeffekt hat er dann Vladi reingeschmissen an die Seite von McCormick. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also in den letzten drei Spielen, das ist einer der Lichtblicke. Also das, was Fladeljikow da an der Seite spielt, mit seinen, keine Ahnung, wie alt ist er, 19, 20 Jahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist überragend, meiner Meinung nach. Grundsolide mit seiner Körpergröße, der ist schnell, der ist im Kopf meiner Meinung nach sehr schnell. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht vom Vladi. Und ich hoffe, der kann jetzt wirklich die Gelegenheit nutzen, sich wirklich auch zu zeigen, sich für den nächsten Vertrag zu empfehlen, weil die U-Regel oder die U-Förderregel fällt ja nur ab nächstes Jahr weg. Aber für mich ist wirklich Fladeljikow in, ja, der hat das Potenzial zu einem richtig guten Zweitliga-Verteidiger.
Ja, man muss ja auch sagen, am Ende unsere Verteidigung wird ja auch nicht jünger. Ob man den Mirko Sacher am Ende auch nochmal halten kann, muss man sehen. Skyzie, auch mittlerweile im Alter. Also man muss da einfach schauen für die Zukunft, wie stellt man sich auf. Und von daher ist natürlich eher schön ein Spiel, wo man sagt, da muss man einfach ein Auge drauf haben. Und ja, ich habe jetzt gerade mal nebenbei geschaut, also 13 Minuten Eiszeit im letzten Spiel, 15 Minuten davor im Spiel gegen Kaufbeuren. Und das halt aus der Kalten, weil davor waren es halt 7 Minuten, 4 Minuten und manchmal dann weniger. Also wenn er gebraucht wird, dann ist er da. Und beim 6-Punkte-Wochenende Ravensburg war es ja gewesen und Weiden, hat er am Ende auch einmal 10 Minuten, einmal 13 Minuten gespielt. Also absolut in Ordnung. Ich denke, er fühlt sich jetzt in der Rolle sicherlich wohl und er will sich beweisen und solche Leute brauchst du dann am Ende auch.
Und weil du jetzt gerade, alles gut, Nomi? Handy wieder aufgehoben?
Ja.
Gut. Und weil du gerade auch Mario angesprochen hast, also ich habe ja Jussi jetzt zu beiden Spielern halt gefragt, ne? Sowohl zu Vladi als auch zu Mario, weil jetzt kam ja auch raus, dass Mario, der spielt ja jetzt momentan mit einem Vollschutz, was ja das zugrunde hat, dass er halt am 27.12. abends noch eine Notzahn-OP hatte und ihm wurden da 3 Zähne gezogen, für jeden, der den Zeitungsartikel nicht gelesen hat. Mario hat ja schon 2010 das erste Jahr in Mannheim gespielt. Da hat er einen Schläger ins Gesicht gekriegt und hat da 9 Zähne verloren. Also bei Mario ist nicht mehr alles original im Mund. Also und die 3 Zähne, die da unten im Kiefer waren, die waren da wohl nicht mehr ganz so fest verankert. Und da hat sich jetzt über die Jahre hinweg wohl irgendeine fiese Infektion wohl reingenistet und eine Entzündung. Und dadurch mussten die Zähne wohl jetzt notgedrungen gezogen werden. Und das ist am 27.12. nachts passiert. Und dann habe ich geschaut, er hat am 28. in Weißwasser, also zu Hause gegen Weißwasser dann gespielt. Und stand 25 Minuten auf dem Eis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wer da irgendwie Marios Charakter in Frage stellt oder sonst irgendwas, ich denke, da ja, ist wohl jeden Zweifel erhaben. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, älter, härter, Skalzo. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der hat dann schon ordentlich auf die Zähne gebissen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können froh sein, dass Aaron nicht das Motto Zähne zeigen
ausgerufen
hat. Also jetzt können wir alle mal 3 Euro ins Fraßisch schwingen. Also ich glaube, wer schon mal einen Zahn gezogen bekommen hat, der weiß, was das auch noch an den nächsten Tagen für einen Spaß macht. Also Hut ab. Und ich hoffe, er hat es dann zumindest auch mit den 3 Punkten, die es nach Weißwasser gab, ordentlich betäubt, die Wunde, damit das alles auch wieder gut geklappt hat. Aber es zeigt einmal mehr, wie die Spieler auch für den Standort brennen. Also jeder hätte sich da rausreden können und sagen können, nee, wird nichts. Aber sich dann da hinzustellen und da John Tripp-mäßig übers Eis zu laufen, mit keinem Zahn mehr im Mund, Hut ab.
Ist schon stark. Und dann lass uns mal reinhören, was Jussi zu den beiden gesagt hat, zu Vladi und zu Mario.
Yeah, obviously Miro is in my opinion, he's one of the best, if not the best defender in the league, but certainly right up there with the best ones. There's no replacing him. We know we don't have a second Miro here in our team, because that doesn't exist in this league. So it's going to be everybody collectively have to do a little bit more. And the heavy load goes on at the moment. It goes on Krejci, McCormick, and Skalsi has been one of the guys that has been eating his minutes. I also think that Vladi came in well. We have to judge Vladi as a player that he is, because he's not going to give us the same looks as Miro, but he's going to bring his own qualities and his own strengths on the ice. And I think he did a really good job on the first weekend on that. But it's got to be a collective effort that we kind of like fill in the hole that Miro leaves us. And on Skulls, yeah, just like I said before, that on that stretch that we had on before the Christmas, or basically after the national team break until today, it's been every guy, not just Skalsi. Skalsi was just the last one that, okay, now his tooth got pulled out. He still comes in, he plays a game, he plays a good quality game. No practicing, straight basically from the dentist back to the game and play, but that's how it's been for us. So again, hats off for the guys, how they've been managing the situation, but now we got to put that behind and again, getting ready for the next one.
Ich hoffe, ich habe jetzt alles mir gemerkt, was Jussi erzählt hat. Aber ja, Jussi hat nochmal wirklich Mirko rausgehoben, was er für ein... Es gibt keinen zweiten Mirko in unserer Mannschaft. Er hat auch gesagt, es wird wahrscheinlich auch keinen zweiten Mirko in der Liga geben. Er hält ihn für einen der besten Verteidiger in der Liga. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen, würde ich auch mitgehen. Also können wir uns schon glücklich schätzen, dass Mirko bei uns ist. Aber er hat gesagt, seitdem Mirko ausgefallen ist, geht halt wirklich der größte Dank auch an McCormick, Krejci und an Skalsi, die jetzt einfach seine Einsatzzeit halt mitfüllen müssen. Trotzdem hat er gesagt, bringt halt Vladi andere Qualitäten mit wie Mirko. Und auch die sind sehr gut. Er hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Vladi ist wichtig, weil er halt eben jetzt neben Adam halt spielt, ne? Und er bringt halt ganz andere Qualitäten mit ins Spiel als Mirko. Und zu Skalsi hat er nochmal gesagt, ja, das ist das, was er halt schon immer gesagt hat, ne? Du hast halt seit der Länderspielpause eine schwierige Zeit ohne viel Training, und dann hast du halt noch einen Spieler, der gefühlt vor einem Spiel 3 Zähne gezogen kriegt und spielt dann gefühlt eines seiner besten Spiele. Also das sagt schon viel auch über
die Zähne hat über, man über noch.
Ja, genau. Und das sagt halt so schon halt viel auch über den Spieler halt aus, ne? Und aber er hat halt auch gesagt, es geht halt nur im Kollektiv. Das ist halt jetzt das, wie wir das halt jetzt auffangen müssen.
Ja, definitiv. Also einer für alle für einen, wenn man das so sagen will. Und gerade die Abwehr ist natürlich in ihrem Verbund dann schon stark gebeutelt, wo man sagt, da merkt man es dann natürlich auch am ehesten. Und deswegen muss man ja trotzdem vielleicht auch so ein bisschen den Hut ziehen. Du hast gesagt, Marco ist seit dem 30.12. nie dabei. Dass am Ende es trotz allem noch so funktioniert und dass am Ende wir halt auch nicht da zusammengebrochen sind und gegen Krefeld, mal blöd gesagt, 6 Gegentore fangen. Die hatten definitiv Möglichkeiten gehabt. Das ist eine Mischung aus Christian Schneider, der an dem Tag gehalten hat wie ein junger Gott. Aber ja, trotz allem
wieder auch mal
Verteidigung. Was aber natürlich, um es mal kurz anzuschneiden, was man dann vielleicht dann gemerkt hat, bei dem 2-1 von Krefeld, da war halt ein Abstimmungsproblem da hat keiner auf den Mann aufgepasst. Das ist aber dann einfach die logische Folge daraus, dass halt die Reihen nicht so zusammengespielt sind, wie es wünschenswert wäre.
Ja. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist halt auch das mangelnde Training. Da habe ich Jussi dann jetzt in der letzten Frage gleich nochmal gefragt, wie es halt jetzt ist, zu wissen, dass er gefühlt seit Mitte Dezember mal wieder eine Trainingswoche hat. Da bin ich mal gespannt auf seine Antwort. Apropos auch, was die Verletzungen halt angeht, Ronny hat ja in der Freien Presse jetzt nochmal mal einen kurzen Einblick gegeben, wie es halt ausschaut. Da ist natürlich sehr ernüchternd der Fakt, dass es wohl zu einer zweiten Operation kommen muss bei Siggi. Ich glaube, da haben jetzt viele, auch was die Leistungen von Trepanier angeht, da haben wahrscheinlich viele gehofft, dass Siggi zurückkommt und wieder reinschlüpft in die vierte Kontingentstelle, in die vierte Importstelle, dass er die wieder ausfüllen kann. Das wirft uns jetzt wieder zurück. Ja, Timmy hat noch ein bisschen zu kämpfen. Wird auch erst Februar, wie es drin stand. Ich glaube, der nächste, der zurückkommt, ist wohl Biggins. Das stand wohl 2., 3. Januarwoche, irgendwie Ende Januar. Irgendwie. Ja, genauso bei Vinny. Vinny hat ja jetzt auch ein Interview gegeben auf der Homepage, wo da stande, er fühlt sich gut. Die Reha läuft nach Plan, aber er kann noch keine feste Zeit sagen. Es ist halt, auf kurz oder lang kommt halt leider kein Spieler zurück. Das heißt, wir werden mit dem arbeiten müssen, oder Jussi muss mit dem arbeiten, was momentan da ist. Die Jungs machen es definitiv, machen halt einen sehr, sehr guten Job. Aber ich glaube, jeder wäre froh, wenn wir mal wieder eine vierte Reihe aufs Eis stellen könnten.
Ja, definitiv. Und vor allem, was halt am Ende, ja, ob es gut oder schlecht ist, ich meine, wenn die zurückkommen, ist alles gut. Kommt dann aber teilweise ziemlich geballt wahrscheinlich zurück. Und es hat natürlich zur Folge, dass am Ende auch, ja, die Reihen wieder neu zusammengewürfelt werden. Also, was immer dann Glück ist und was vielleicht Fluch, muss man dann am Ende auch mal erstmal schauen. Du hast ja gesagt, mit Sigmund, du weißt selber, wir haben über ihn auch oft schon geredet im Podcast. Wäre sicherlich jetzt für viele, die sagen, ja, dann doch lieber ihn als Trepanier in Anführungsstrichen, dann wäre das sicherlich eine Alternative. Was man von Sigi halt erwarten kann, ist, dass er auf dem Eis kämpft wie kein Zweiter, dass er sich überall reinwirft, dass er die Bande bearbeitet und dass er gefühlt halt auch jeden, ja, checkt, wo eine Möglichkeit ist. Und der Rest ergibt sich von alleine. Also bei ihm muss ich sagen, tut es mir echt leid. Ich hätte ihn jetzt gerne schon gesehen, einfach um da auch noch eine körperliche Komponente wieder mit reinzubringen, weil Mirko ja als Verteidiger, sag ich mal, auch ausfällt, wo man sagt, okay, da geht eben auch halt Körperflöten, der viel gearbeitet hat. Ja, also muss man mal schauen am Ende, wie das alles weitergeht, hoffen, dass sich kein weiterer verletzt und dass diejenigen, die letzten Mohikaner, die da sind, dass die am Ende ja sich so einspielen und zurechtkommen, dass sie sich vielleicht einfach auch belohnen können.
Weil du es gerade angesprochen hast, auch gerade die Körperlichkeit von Sigi, ne? Das ist ja was, was halt du wirklich sagen musst, Sigi war halt ein Spieler oder ist ein Spieler, der halt einfach in den Slot geht, der da parkt, der sich die Schläge abholt, der bearbeitet wird von früh bis Abend und der halt wirklich da halt seine Qualitäten hat. Ne? Und wenn ich halt jetzt dann Trepanier sehe, der gefühlt, ja, Nullkörper spielt, ja, da bin ich wirklich schon ein bisschen enttäuscht. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade wenn es bei Sigi, was ich ja immer gesagt habe, dieses Scoring-Output fehlt mir halt ein bisschen bei ihm. Er hat das halt dann wenigstens weggemacht mit einer gewissen Ekligkeit, mit einem gewissen bisschen gritty, ne? So, also wo du halt sagst, ein ekelhafter Gegenspieler, ne? Der hat sich halt 100-mal halt vom Tor prügeln lassen, aber ist trotzdem immer wieder dahin gefahren, ist nicht weggefahren, ne? Und hat dadurch die Gegenspieler halt auch ein bisschen zur Weißglut gebracht, ne? Jetzt steht der Typ schon wieder da, ne? Hat halt auch mal ein paar ausgeteilt, was ja auch gut ist. So, und Maxim hat momentan kein Scoring-Output und kein Körperspiel. Und das ist das, wo ich sage, das ist halt einfach halt leider zu wenig.
Genau, definitiv. Also das ist halt das, was wir vorhin gesagt haben, dass er halt durch nicht wirklich was auffällt. Er hatte einen genialen Moment mal gehabt gegen Weißwasser, wo man sagt, irgendein Spielverständnis ist anscheinend da. Was ich ihm noch zugute halten müsste, er ist jetzt nicht langsam, also er ist auch schnell und technisch würde ich ihn jetzt auch nicht als schlecht beschreiben. Aber er ist halt da irgendwie, ja, manchmal wie ein bisschen Falschgeld auf dem Eis. Also du siehst immer Mecken, du siehst immer Walsh, ja, die Nummer 19, die ist halt irgendwo mit da, aber man merkt es nicht so richtig.
Ja. Ich habe natürlich auch Jussi gefragt, was er jetzt zu den ganzen Verletzungen halt so denkt und dass es jetzt da wieder einen Rückschlag gibt, dass halt Sigi wahrscheinlich doch länger ausfällt und dass so schnell halt wirklich keiner wiederkommt, was halt mehr Optionen bieten würde. Und ja, da habe ich natürlich Jussi gefragt, was er so darüber denkt. Und da können wir ja mal reinhören.
Yeah, well, till Michael is coming back, so he's gonna be helping us soon here. And we're hoping that Sigmund won't be for too long anymore. But it's like you said, yeah, it's not like we kind of get a savior somewhere else. We have to look in ourselves, and we still have everything we need in that locker room to win games. Now we just have to buckle down and get to work again and understand how we need to play to be able to get some results here. And that's what we're trying to do. We're focusing on the guys that we have here. We're focusing on the games ahead. We're not worried about who's missing or who's going to be gone or when somebody is coming in. All the focus goes into the guys that are in the locker room, and me and Esa, we try to help them as much as we can. And like I said, I think we have more than enough to play some good hockey and battle for the points every night.
Ja, Jussi hat halt gesagt, dass Till Michel bald zurückkommt. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Und hat gesagt, dass die Hoffnung natürlich immer noch da ist, dass es bei Siggi doch schneller geht als erwartet, dass er doch bald wieder zurückkommt. Das bleibt jetzt abzuwarten. Aber trotzdem hat er gesagt, wir haben mehr als genug Spieler, die uns momentan oder mit denen wir momentan Spiele gewinnen können, wie wir es ja die letzte Zeit eigentlich schon machen. Und das ist das, worauf wir uns eigentlich konzentrieren sollten. Uns wirklich ins Gesicht gucken, hat er gesagt, und zu sagen, hey, wir sind da, wir können Spiele gewinnen. Und das ist eigentlich da das, worauf wir uns konzentrieren sollten. Die Situation können wir nicht ändern, die Spieler sind nicht da, die werden nicht zurückkommen. Aber die Spieler, die da sind, haben schon gezeigt, dass sie Spiele gewinnen können. Und das ist jetzt das, worauf es eigentlich drauf ankommt, und sich darauf zu konzentrieren, dass es eine Gruppe von Spielern gibt, die jetzt im Lockerroom sitzen, die halt einfach auch Spiele gewinnen können.
Ja, na definitiv. Das ist ja aber das, was wir ja am Ende auch gesagt haben. Also, dass wir ja nicht in einem Spiel sind, wo wir 10 Chancen haben und froh sind, 3 Tore zu schießen, sondern wir viel auch dominieren. Sicherlich kann der ein oder andere Spieler einfach noch heraustreten. Aber, also ich sag mal, wir brauchen uns nicht in eine Rolle begeben, wo wir sagen, wir müssen uns jetzt hier überall Mitleid abholen, dass irgendwie die Leute verletzt sind. Am Ende stehen trotzdem 3 Reihen auf dem Eis, wo man sagt, das ist nicht wie in Kaufbeuren, wo 7 oder 8 U21-Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zwischenzeitlich auffüllen mussten.
Oder so wie in Weiden, wo hier der Sportvorstand jetzt wieder gespielt hat, weil er erst vor 3 Jahren aufgehört hat.
Genau.
Ja.
Wo da wurde ja auch der Eden Hoferberg geholt für Weiden, dass er
genau, aufläuft. Genau.
Und von daher, also ich sag mal, in so einer Lage sind wir noch nicht, und deswegen sag ich mal, Anführungsstrichen, Jammer ist ich mir da jetzt ohne Schrumm. Sondern die da sind, die müssen jetzt einfach das Schiff schaukeln. Das haben sie ja bisher auch insofern ganz gut gemacht. Wir sind in noch ruhigen Fahrwässern, und die müssen jetzt alles dafür geben, dass es am Ende dabei bleibt. Und wir sind jetzt am Freitag zum Zuschauen verdammt. Dann kommt diese Partie, ich glaube, Bietigheim gegen Regensburg, die gegeneinander spielen, die beide hinter uns sind. Was natürlich
am Freitag spielen die gegeneinander?
Ja. Es sind 2 Spiele, die direkten Einfluss in Anführungsstrichen auf uns haben, wo ich sage, dann wäre eine Punkteteilung natürlich überall am besten. Aber wir sind jetzt zum Zuschauen verdammt. Wir haben in Düsseldorf gewonnen, also unsere Hausaufgaben in Anführungsstrichen sind da erfüllt. Und dann musst du Sonntag alles reinhauen und am Ende 3 Punkte gegen Regensburg holen. Und dann kannst du, egal wie das Spiel am Freitag vielleicht für die ausgeht, da auch nochmal ein Zeichen setzen.
Auf jeden Fall, vor allem wenn du halt überlegst, gerade auch für Regensburg, ist ja unser Gegner am Sonntag, ne? Die spielen zu Hause gegen Bietigheim, angenommen, die verlieren das Spiel, dann weißt du, wie die hier am Sonntag bei uns auftreten werden, ne? Also die können am Wochenende jetzt gefühlt sehr viel gewinnen und sehr viel verlieren. Also Regensburg wird ja auch mit dem Messer zwischen den Zähnen hier ankommen.
Ja, Messer zwischen den Zähnen, die werden auf jeden Fall mit einer Betonrührer-Taktik ankommen, die heißt Nefin, und du weißt, wie schwer es ist, dort Tore zu schießen, also das darf man ja auch nicht vergessen, also wenn du jetzt in der Tabelle zufällig vielleicht aufhast, wirst du sogar sehen, dass die mit den wenigsten Gegentore haben, würde ich meinen.
Warte, ich sortiere gerade mal, also Rosenheim hat die wenigsten mit 75, dann kommt Krefeld, Kassel, dann kommen wir mit 84 und auf Platz 5 ist dann genau Regensburg mit 87.
Ja.
Also im Endeffekt, die können auch sehr gut defensiv spielen.
Ja. Also am Ende wird es, denke ich, eine Abwehrschlacht, wo Kleinigkeiten entscheiden, wer den stärkeren Torhüter am Ende hat, aber am Ende auch, wer seine einzelnen Chancen da besser nutzen kann. Und unser Vorteil ist, glaube ich, bei der ganzen Sache, dass wir am Ende zu Hause spielen und die Sache vielleicht auch mit einem Spiel weniger von Freitag einfach mal entspannter angehen können, körperlich fitter und vor allem, was ich halt sagen muss, am Ende vielleicht auch mental einfach ein bisschen bereiter, weil man sich nur auf dieses Spiel einstimmen muss und nicht noch irgendwie den Freitag hängen hat.
Ja, genau. Und da hatte ich mich auch mit Jussi nämlich drüber unterhalten. Das war die letzte Frage, die ich Jussi gestellt habe. Ja, wie froh er denn eigentlich ist, dass er jetzt gefühlt das allererste Mal eine Trainingswoche so komplett hat, wo er denn mal gefühlt seit Anfang, Mitte Dezember wieder trainieren kann. Denn Jussi hat jetzt Montag, Dienstag den Spielern freigegeben. Heute waren sie das erste Mal wieder beim Training und haben ja auch Freitag spielfrei. Das heißt, man kann sich wirklich mal gefühlt aufs Training konzentrieren. Und da habe ich natürlich Jussi gefragt, wie er denn jetzt so auf die Trainingswoche blickt, dass er mal wieder trainieren kann und vor allem, wie er auch auf dieses wichtige Spiel gegen Regensburg schaut. Und da können wir nochmal reinhören.
Ja, yeah, I'm pleased. I counted that the last time we practiced was the last week of November, when we actually had a practice week. So ever since that, we've been either injured or sick, that we have no more than 15 guys on the ice at the same time. So finally, we're in a point that we can actually practice some hockey, and I don't have to be worrying about all the time how the rest work ratio is going. Then now we can actually practice, and for today, it's now it's Wednesday today, so we did not even go on the ice today. We went just for the gym, starting it kind of all over and building up the muscles and building up the strength again. So we have to be careful that we don't overdo it here. We're not trying to add practicing like from 0 to 100 in a couple of days. So it's going to be a build up again. Going into the weekend's game, like, yeah, every game is important. I don't like Regensburg. Yeah, we know we play against them. They're right there battling with us. But for us, the preparation is the same. Just trying to develop your own game, get your own strengths on the ice, and we can compete against anyone. I'm not thinking too much who do you play against or how the opponent plays, because it's going to be more about what we do and the things that we can control. That's been our mindset for the whole year. It's been my mindset for multiple years already, and I'm not going to change it on one game basis. We still have 19 games to go. If we start thinking about the opponent, we're going to have to change our game 19 times, and that's going to be tough. So we want to build up and do our own strengths, own development, and that's where all the focus is going.
Ja, was hat Jussi gesagt? Der hat natürlich gesagt, dass er jetzt froh ist, very pleased, dass er jetzt mal gefühlt eine Trainingswoche hat. Die letzte reine Trainingswoche ohne Verletzungen und ohne Kranke war die letzte Novemberwoche. Das sagt schon viel darüber aus, wie wenig er im Endeffekt trainieren konnte. Aber er hat auch gesagt, die letzten zwei Tage waren frei. Heute ist Mittwoch. Sie waren heute nur im Gym, also nur in der Fitte, weil er gesagt hat, wir müssen auch aufpassen, wie wir jetzt die Belastung wieder hochfahren. Direkt von 0 auf 100 reingehen ist natürlich auch nicht gerade förderlich. Das heißt, es muss langsam wieder hochgefahren werden. Und er passt da jetzt sehr auf, dass das halt Stück für Stück wieder hochgefahren wird, weil wir halt eben ein bisschen auf die Belastungssteuerung gucken müssen. Und ja, er einfach froh ist, dass er jetzt wieder vielleicht noch mal trainieren kann in den nächsten 2-3 Tage. Ja, und zum Spiel gegen Regensburg hat er gesagt, er schaut da gar nicht so viel auf den Gegner, er schaut auf unser Spiel, er schaut auf das, was unser Team ausrichten kann. Er hat das ist so seine Philosophie, er hat die letzten Jahre noch nie so drauf geschaut, gegen welchen Gegner geht's, sondern er hat drauf geschaut, wie kann unsere Spielweise sein, um erfolgreich zu sein. Er hat gesagt, wenn ich jetzt immer auf den Gegner schaue, dann ändere ich meine Spielweise gefühlt 19 Mal in der Saison. Und das ist das, was ist ja auch nicht förderlich. Du hast ja dann keine Identität gefühlt. Also er will auf sein Spiel schauen, sein Spiel durchziehen und gucken, was brauche ich, um mit meinen Spielern erfolgreich zu sein. Und darauf kommt es jetzt am Sonntag an. Und er hofft, dass die Fans das alles noch so interessiert, was wir da jedes Mal so erzählen, wenn ich ihn frage. Und er mir natürlich immer gerne Antworten gibt, aber es ist halt immer wieder auch das Gleiche.
Ja, aber ich glaube, es ist immer mal wieder gut, um sich selber zu erden, beziehungsweise die Fans, dass die einfach da auch so ein bisschen Bescheid wissen. Am Ende, wieso der Blick vom Trainer auf gewisse Dinge ist. Schlimmer ist es ja, wenn man gar keine Rückmeldung hätte und ja, einen Eindruck gewinnt, dem es wäre alles egal und er zieht immer seinen Stiefel durch. Und wie du ja am Ende heute auch schon ein paar Mal gesagt hast, gibt es einfach so den ein oder anderen Einblick, wo man sagt, okay, vielleicht versteht man, wenn man es verstehen will, gewisse Dinge dann einfach auch mal besser. Ne? Das ist einfach so, wo man sagt, wenn ich es nicht verstehen möchte und immer irgendwo die Nadel im Heuhaufen suche, naja, dann kann der Jussi so viel sagen, wie er will. Aber ich finde, für einen Trainer spricht er dann doch trotz allem sehr offen. Also ich sag mal, mit einer Standardantwort überall wären wir jetzt wahrscheinlich nach 2 Minuten durch gewesen. Und so war manche Sprachnachricht 2, 3 Minuten lang, die er gemacht hat.
Ja, das
Ja,
stimmt.
also von daher, ich finde es super, dass er sich so viel Zeit nimmt und uns da mitnimmt in seine Trainerwelt. Er ist da, dadurch, dass er ja in Anführungsstrichen nie professionell großartig gespielt hat, ja auch ein bisschen anders aufgestellt, ist er der taktische Trainer, der viel analysiert. Und wenn er halt am Ende sagt, ja, die 3, 4, 5 Minuten Video, die ich denen vor dem Spiel gegen Regensburg zeige, worauf sie achten müssen, das reicht aus, dann ist das das, wo wir sagen, okay, dann vertrauen wir den Jungs, vertrauen wir Jussi und bisher gibt ihnen ja auch alles recht.
Definitiv, und ich habe ja immer wieder das Gefühl, und das habe ich glaube ich auch schon 3, 4, 5 Mal im Podcast halt auch erzählt, sobald Jussi über das Eishockeyspielen erzählt, über seine Art und Weise, wie er sich das vorstellt, über die Art und Weise, was er von den Spielern verlangt, ja, hängst du gefühlt an seinen Lippen und sagst, yo, ich vertraue dir, ich folge dir einfach. Und im Endeffekt, wir müssen uns auch nichts vormachen. Wir sind momentan Platz 6 und das nach 32 Spielen, 33 Spielen in unserem Fall. Und hätte das vor der Saison jemand zu uns gesagt, hätten wir das, glaube ich, alle blind unterschrieben. Also von daher scheint Jussi und das Team, wie gesagt, scheint ja auch keinen schlechten Job zu machen. Nur, wir müssen dranbleiben.
Wir müssen dranbleiben. In der Liga darfst du nie dich ausruhen, du darfst nie aufhören zu arbeiten. Und ja, wir haben jetzt die eine Crunch-Time überstanden. Jetzt ist es halt aber so, dass halt einige Teams von hinten sich auch nach oben geschoben haben, zum Beispiel Ravensburg. Du hast Mannschaften wie Bietigheim, die richtig heiß waren, aber irgendwie auch immer noch heiß sind, also die definitiv auch noch einen Weg einschlagen werden. Was mit Düsseldorf passiert mit Trainerwechsel, kann man auch noch beobachten. Also es ist einfach viel Bewegung in der Liga. Und wenn man jetzt mal böse sein will, dann gibt es vielleicht mit Freiburg und Kaufbeuren eigentlich nur 2 Mannschaften, die hinten drin sich so weit gefestigt haben, wo man sagt, okay, die kannst du vernachlässigen, aber den Rest darfst du nicht vernachlässigen. Und deswegen muss man immer hellwach sein und du musst jedes Mal, wo es möglich ist, Punkte mitnehmen. Und wenn es halt mal blöd gesagt gegen Krefeld 2 sind und du aber gegen Kaufbeuren nur einholst am Wochenende, ja, das sind es trotzdem 3 am Wochenende, 1,5, dann ist es halt so. Also wir müssen einfach schauen, ein Sieg am Wochenende, 3 Punkte irgendwie holen, dann sind wir safe.
Definitiv. Also ich meine, es gibt ja immer noch Mannschaften, wie es ja auch der Eisblock gesagt hat. Also, dass Düsseldorf irgendwann sich auch wieder hochkämpfen wird, ist auch nur eine Frage der Zeit, ne? Und dann hast du halt einfach Mannschaften hinter dir, die du im Endeffekt auch eigentlich hinter dir halten solltest, wenn du in den Pre-Playoffs halt spielen willst, ne? Das sind dann einfach Mannschaften wie halt Weißwasser, wie Regensburg, wie Weiden, wie Bad Nauheim. Das sind Mannschaften, die haben eine aufsteigende Form, müssen wir uns auch nichts vormachen. Also wie gesagt, zwischen Landshut, die Platz 4 sind mit 51 Punkten und Weiden auf Platz 11, 43, sind es halt einfach 8 Punkte. Also das ist halt im Endeffekt ein bisschen mehr wie ein Wochenende. Also von daher kann es wirklich auch
Deswegen
ganz.
ist es, glaube ich, halt auch richtig, jedes Spiel einzeln in Anführungsstrichen zu betrachten und oder beziehungsweise einfach sich den Blick zu lösen, weil ja, natürlich ist Wochenende vorbei, wir gucken alle auf die Tabelle, aber man müssen mal ehrlich sein, so viel bewegt sich nicht. Wir waren mal froh, wo wir vielleicht mal 8, 9 Punkte Vorsprung selber hatten auf dem Abstiegsplatz, der hätte gerne wachsen dürfen, aber am Ende sind wir jetzt in der Realität, wo wir wissen, wahrscheinlich bis März wird wahrscheinlich irgendwo der Abstand bei 5, 6 Punkten trotzdem bleiben, ne? Also da ist bis zum letzten Wochenende alles möglich und Vielleicht auch leider möglich. Müssen wir halt mal gucken, in welche Richtung es geht. Aber wir haben das Werkzeug, um am Ende auf jeden Fall über den Strich zu stehen. Das muss man einfach sagen.
Definitiv. Und bevor wir jetzt nochmal ganz kurz auf unsere Statistiken gucken, Nomi, guck du nochmal auf dein Aufnahmegerät. Was sagt das? Alles noch Tutti?
27 und ein Strich.
Alles klar, bei mir ganz genauso. Von daher können wir noch ganz kurz über die Statistik reden, denn wir haben uns mal die Mühe gemacht, beziehungsweise du noch mehr wie ich. Ich habe jetzt einfach nur mal die Tabelle mir angeschaut von den letzten 8 Spielen. Und da sind wir 8er gewesen. Ist eigentlich solide. Zeigt natürlich wieder, wir haben in den 8 Spielen mit die wenigsten Gegentore gekriegt von allen Mannschaften. Wir haben aber auch mit die wenigsten geschossen. Das heißt, wir sind da auch im Tabellenmittelfeld. Du hast dir mal die Mühe gemacht, das kannst du ja mal ganz kurz zusammenfassen, und hast dir mal rausgeschaut, wie so die einzelnen Spieler so gepunktet haben vor und nach der Reihenumstellung. Und da ist uns aufgefallen, dass die Reihenumstellung, die jetzt, wo wir sagen, wenn wir uns das Spiel angucken, sieht es erstmal so aus, so wie, oh Gott, die Jungs, die sind schlechter geworden. Und du hast rausgefunden anhand von den Statistiken, und Jussi ist ein Fan von Statistiken, dass es gar nicht der Fall im Endeffekt ist.
Ja, also natürlich alles nur im ganz schwachen Maße. Also wir reden hier am Ende natürlich von kleinen Kommazahlen, weil es einfach, wie wir sehen, 18 Tore schießen, 19 bekommen. Also da sind jetzt keine großen Sprünge für irgendjemand drin. Aber ich hatte halt einfach gedacht, okay, gerade auf Trepanier gesehen, der ja dann in die erste Reihe vorgeprescht ist, einfach mal gucken, was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied? Was hat sich verändert? Gerade auf die Spieler Walsh, Ruck und Mecklen gesehen, wie performen die? Und da muss man halt sagen, seit der Reihenumstellung, also ich fasse es jetzt auch nur kurz aufgrund der Länge vom Podcast, also seit der Reihenumstellung haben, wenn man die Punkte sieht von allen drei Spielern und zusammenrechnet, hat man am Ende, haben die drei Punkte pro Spiel gemacht, beziehungsweise jeder einer, wenn man das so sagen will. Ich habe dann mal als Vergleichswert die 10 Spiele vor der Reihenumstellung genommen und da waren es nur 2,5 Punkte pro Spiel, die die drei zusammengebracht haben. Also wenn man das jetzt so überspitzt sagen möchte, seit der Reihenumstellung macht man 0,5 Punkte oder machen die drei Spieler 0,5 Punkte mehr pro Spiel. Merkt man natürlich nicht extrem, muss man ja logischerweise sagen, bei 0,5. Würde aber heißen, dass theoretisch bei jedem zweiten Spiel irgendwo ein Tor oder ein Assist mehr am Ende da ist, der vielleicht spielentscheidend ist. Was vielleicht auch erklärt, dass wir trotz allem und trotz Reihenumstellung ja, auf Platz 8 gekommen sind. Wenn man jetzt mal so Spieler nimmt, ich habe es da nochmal rangenommen für Tim McAuley und Luis Brune, die mit Ruck zusammenspielen, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus, muss man dann ehrlich sagen. Also Luis Brune hält sich sowohl vor der Reihenumstellung als nach der Reihenumstellung konstant. Der hatte 0,6 Punkte pro Spiel gemacht. Tim McAuley, der war etwas besser gewesen, der hatte 0,5 Punkte, jetzt nur noch 0,2 Punkte pro Spiel. Also da sieht man, da geht es vielleicht dann auch mal in die negative Richtung. Was ich mir halt noch angeguckt habe, ist die gesammelten Punkte. 5 Spiele mit Reihenumstellung haben wir gehabt, gab es 8 Punkte, 1,6 Punkte pro Schnitt. Und wenn ich die 10 Spiele, beziehungsweise 11 Spiele, weil Ruck, der hatte ein Spiel gefehlt, da habe ich noch das eine Spiel sozusagen mit dazugenommen, damit auch er 10 Spiele glatt hatte. Wenn man da schaut, da haben wir 14 und 15 Punkte geholt. Was heißt, das waren 1,4 und 1,36 Punkte im Schnitt. Also seit Reihenumstellung mindestens 0,2 Punkte mehr geholt als davor. Und das ist, glaube ich, halt auch so ein bisschen das, was ich vorhin ganz kurz angeschnitten hatte. Also ich will einen Trepanier nicht in Anführungsstrichen irgendwo großartig in Schutz nehmen, den irgendwelche Wunderwirkungen zusprechen, die wir alle nicht erkennen, sondern es ist, glaube ich, einfach so, dass Gott sei Dank, dieser November, der war mit Walsh, Ruck und Mecklen so ein bisschen über gewisse Sachen vielleicht auch hinweggetäuscht hat, wo halt wirklich Walsh durchgezogen hat, wo denen seine Kelle heiß war wie Frittenfett, und wir da natürlich am Ende auch gewisse Spiele gewonnen haben, dass da vielleicht einfach so ein bisschen das uns sehr eingebrannt ist im Kopf. Aber ich möchte natürlich auch unterstreichen, ja, ich würde die drei auch sehr gerne wieder zusammen sehen, weil das Zusammenspiel einfach deutlich besser gewirkt hat als das, wie es jetzt ist. Und deswegen sollte man da vielleicht doch den Weg lieber zurückgehen und meiner Meinung nach dann ja Trepanier wieder in die Reihe 2 stecken. Oder gucken, wie man das am Ende, wenn er einen Ruck als Sender behalten möchte, was er ja so in der freien Presse gesagt hat, der Jussi, dann vielleicht einfach schauen, dass man vielleicht einen McAuley in die erste Reihe nimmt, dass man einen Bruhne in die erste Reihe nimmt. Von denen verspreche ich mir dann doch vielleicht nochmal einen anderen Input als von Trepanier. Aber das muss Jussi am Ende entscheiden. Er muss sich daran messen lassen. Theoretisch, wenn man jetzt so rein die Statistik und die Zahlen sieht und das so ein bisschen ja, kurz überbrochen anschaut, dann muss man sagen, ja, ist der Jussi anscheinend ja ein Trainerfuchs, weil er hat dafür gesorgt, dass man irgendwo 0,2 und 0,5 Punkte
Ja.
Tore, Vorlagen
Ja.
mehr geholt haben als vorher. Aber das ist natürlich jetzt wirklich nur als ja, kleine Randnotiz, vielleicht auch als Spaß gemeint. Soll aber auch ein bisschen zeigen, dass vielleicht doch nicht alles schlechter ist. Und wenn ich noch eins, weil ich gerade sehe, Trepanier hat sich zumindest verbessert, denn von einer minus 5 in den Spielen, die er vorher gemacht hat, ist er jetzt bei plus minus 0 angekommen. Also irgendwie gefestigt.
Auf jeden Fall. Und ja, ich meine, ich bin auch ein Fan davon, jetzt wieder mal eine wirklich gefährliche Reihe halt wieder zu kreieren mit Ruck, Mackin und Walsh, weil man hat ja gesehen, gerade wenn die drei in der ersten Überzahlformation zusammenspielen, dann brennt sie auch lichterloh. Also das heißt, du siehst ja auch, dass sie sich halt wirklich blind verstehen. Das Problem ist nur, und da kommen wir wieder zu dem nächsten Punkt, wir kriegen mit Abstand die wenigsten Überzahlsituationen zugesprochen. Also das ist was, wo ich auch sagen muss, das ist wirklich schon irgendwie ein bisschen komisch. Also gerade wenn ich mir jetzt hier die Statistik mal angucke, ich habe jetzt gerade eine andere offen, ich wechsle mal gerade zu den Special Teams. Und wenn ich dann halt wirklich sehe, dass wir hier Powerplay-Situationen haben, dann haben wir mit 85 Powerplay-Situationen die wenigsten überhaupt in der ganzen Liga. Danach kommt Weißwasser mit 91, Bad Nauheim mit 95, danach kommt Düsseldorf mit 100. Und ja, ganz, ganz am, ja, an der Spitze steht Rosenheim, die 139 Überzahlsituationen schon hatten. Also von daher muss man halt mal überlegen, das ist fast die Hälfte mehr. Oder über die Hälfte mehr, wie was wir haben, ne? Also da muss man schon echt sich fragen, wie das manchmal so zustande kommt, ne? Dass wir gerade mal 85 Überzahlsituationen hatten. Und dann
Ja,
davon.
die muss man sich am Ende ja verdienen. Also das ist ja, wenn du in die Region kommst, wo es gefährlich wird, dann kriegst du die vielleicht auch mal zugesprochen, was am Ende vielleicht auch zeigt, dass wir da nicht giftig genug sind oder nicht clever genug, um vielleicht mal die ein oder andere Situation mehr herauszuholen.
Oder wir einfach auch zu nett sind und uns halt nicht immer fallen lassen. Ne? Kommt halt auch immer drauf an. So.
Kann sein, ja.
Aber im Endeffekt haben wir trotzdem eine Überzahlquote von 25%, weil wir halt einfach von den 85 Situationen, die wir halt haben, halt schon 21 Tore geschossen haben. Und da muss ich halt ganz ehrlich dazu sagen, Rosenheim hat 139 Situationen und haben 22 Tore. Also da kannst du mal sehen, wie effektiv wir mit unserer ersten Reihe in Überzahl sind. Also von daher müssen wir da wirklich dazu sagen, vielleicht wäre es doch wieder sinnvoll, Ruck, Mackin und Walsh zusammenzustecken. Denn ja, wenn die auf dem Eis sind, brennt es halt einfach. Und ansonsten noch ganz kurz zum Abschluss, weil ich das wirklich auch mehr als beachtlich finde, ist einfach unsere Fairplay-Tabelle. Da ist Krimmitschau oder da sind wir mit Abstand, wirklich mit Abstand, die fairste Mannschaft. Wir haben im Schnitt 6,6 Strafminuten pro Spiel. Auf Platz 2 kommt dann Weiden und die haben 8,31. Also von daher, das ist schon mal schon von Platz 1 zu 2 ein enormer Unterschied, denn auf Platz 3, 4 und 5 kommt Regensburg, Weißwasser und Kassel mit 8,44, 8,24, 8,81. Also die sind eher in der 8er Range. Also wir sind mit Abstand wirklich die fairste Mannschaft. Und das müssen wir auch eigentlich Jussi zugute halten.
Hatten wir den Titel nicht letztes Jahr schon gewonnen?
Ja, wir hatten auch unter Jussi schon letztes Jahr mit die fairste Mannschaft und das auch trotz der ganzen Verletzten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das zeigt eigentlich auch, wie ja, wie sauber du im Endeffekt defensiv halt einfach spielst. Ne? Also wie fair du bist. Und da muss man einfach mal dazu sagen, das ist halt schon was, wo du sagen musst, das ist auch eine gewisse Qualität. Weil du sparst halt einfach Kräfte, wenn du nicht in Unterzahl spielst.
Natürlich, also das geht einher und zeigt am Ende ja auch vielleicht, wie viel brenzliche Situationen man entweder cleverer löst oder vielleicht auch gar nicht zulässt, ne? Also gerade was das angeht. Und ja, man kann ja mal so einen kleinen Seitenhieb machen. Ich sage mal, wir sparen uns ja auch jetzt viele 2 Minuten, indem man nicht mehr wegen Meckern rausfahren muss. Aber ja, ansonsten, das Überzahl und Unterzahl, das ist einfach überlebenswichtig. Es ist meiner Meinung nach auch hoch anzurechnen, dass man am Ende mit so wenig Überzahlsituationen, die man pro Spiel trotzdem bekommt, dass es am Ende so funktioniert, dass es 25% auf dem Papier bringt. Also manchmal sind ja wirklich Spiele dabei, da hast du 2 Überzahlsituationen, ja, wo du sagst, naja gut, ob das jetzt gleich funktioniert, mal schauen. Von daher, die machen da einen guten Job, die lassen die Gegner rotieren und ja, natürlich ist da auch eine Überzahl dabei, wo die Scheibe 4-mal rausgeklärt wird und wir alle die Augen verdrehen, weil sie wieder sich ein bisschen zu prasselig anstellen, aber das gehört einfach dazu, weil das ist einfach bei jeder Mannschaft so, da stehen Menschen auf dem Eis, das eine Mal klappt es, das andere Mal nicht und am Ende macht es die Mischung und ja, da kommen wir wieder zu dem Satz, den wir schon 3-mal dieses Jahr wahrscheinlich gesagt haben. Irgendwie, wenn man auf die Tabelle schaut, alles ergibt seinen Sinn und alles sagt, warum wir jetzt gerade an der Stelle stehen.
Definitiv, definitiv. Also von daher, wie gesagt, wir haben jetzt noch, wie es Josi schon gesagt hat, noch 19 Spiele. Wir haben 33, 52 sind es insgesamt. Also wir haben jetzt noch einen Weg zu gehen, aber ich meine im Endeffekt, wir haben heute den 7. Januar, die Zeit kommt schnell und dann ist März. Also von daher ja, müssen wir jetzt wirklich weiterhin dranbleiben. Wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, immer gucken, dass du so deine 3 Punkte holst, dann halten wir so grob den 6., 7., 5., 8. Tabellenplatz. Ich denke, das ist eine Region, da hätten wir uns alle wirklich Anfang der Saison gewünscht hinzukommen. Und damit können wir eigentlich wirklich mehr als zufrieden sein. Wir können nur hoffen, dass sich keiner weiter verletzt. Dass, wie gesagt, Till Michel, der kommt jetzt zurück. Dass Tim Lutz bald zurückkommt. Dass Diggi bald zurückkommt. Und dass wirklich vielleicht zum Playoff-Start, so hat es ja zumindest auch jetzt im DEL2-Interview Corey gesagt, der hat nämlich auch ein Interview gegeben die Woche jetzt, dass zum Playoff-Start dann sogar Mirko Sacher und auch Vinny Saponari wieder zurückkommen. Dann hätten wir sogar ein Luxusproblem, weil ich denke, wenn du dir dann den Kader anguckst, haben wir eigentlich massive Qualität in unseren Reihen. Also muss man einfach mal wirklich so sagen. Also von daher, ja.
Ich würde sagen, wir holen erstmal noch aus den 19 Spielen 29 Punkte und dann können wir...
Das hast du jetzt auch schnell ausgerechnet.
Ja, 29 ist ja schon Pi mal Daumen geschätzt. Sag mal, 20 wären ja 30 Punkte, die wir holen müssen bei 20 Spielen.
Also wenn wir jetzt noch 20 Punkte holen würden, hätten wir 69. Das hätte die letzten Jahre, glaube ich, nicht mal zu den Pre-Playoffs gereicht. Warte, ich gucke mal kurz die Endtabelle an vom letzten Jahr.
Wir brauchen 29 Punkte. 29 Spiele sind es noch, Pi mal, oder 19 Spiele. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, von den 19 Spielen 29 Punkte brauchen wir.
Obwohl letztes Jahr 20 Punkte, also sprich dann jetzt 69, wir haben ja jetzt 49 Punkte. Wenn wir jetzt noch 20 Punkte holen würden, hätten wir 69, genau. Das hat letztes Jahr zu Platz 10 gereicht.
Ja, da muss man halt einfach sehen, wie sich die anderen Mannschaften untereinander da noch Punkte abnehmen.
Genau, würden wir jetzt noch 30 holen, das wären das dann ja 78, das würde zu Platz 7 reichen im letzten Jahr. Also von daher, irgendwo das sollten wir jetzt noch holen, so zwischen 20 und 30 Punkten, dann sind wir auf jeden Fall sicher in den Pre-Playoffs. Also, ja.
Ich würde sagen, wenn wir das nächste Mal einen Podcast aufnehmen, können wir doch gleich mal so die Benchmark setzen. Jetzt wissen wir es, am Sonntag geht es dann los gegen Regensburg und wenn wir das nächste Mal drüber reden, dann können wir ja schon mal sagen, Challenge, Road to 30.
Ja, wie viel genau, haben wir genau. Das machen wir uns hier, so eine kleine Liste, genau, wo wir hin müssen. Ja, Nomi, dann lass uns das Ding jetzt auch beenden. Wir haben, wenn ich mir alles zusammenrechne, eine anderthalbe Stunde, eine schöne Zeit. Jussi hat es alles noch ein bisschen aufgelockert. Ja, es ist um 11.
Ja, 23 Uhr, herzlichen Glückwunsch.
Aber 23 Uhr in Grimmitschau, 23 Uhr in Würzburg.
Für unsere treuen Hörer machen wir das natürlich alles möglich.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, gerne in der nächsten Zeit wieder persönlich. Müssen wir mal gucken, wie es sich ausgeht, wie es passt. Nomi, lass uns das Ding jetzt hier zu Ende fahren. Mal gucken, ob unsere Verabschiedung auch über 350 Kilometer Entfernung klappt.
Aber diesmal muss ich anfangen, weil ich bin ja derjenige, der an Grimmitschau sitzt.
Okay, dann mal gucken, ob das so funktioniert. Ich habe das, also mal schauen. Ja, dann lass uns einfach die Daumen drücken. Wie gesagt,
ach nee,
ich muss sagen, tschüss.
Jetzt stimmt, ja. Nee, du musst einfach, ja, ich habe gedacht, wir teilen es dreimal, aber ja, Tommy ist nicht da, die Hulbirne. Ja.
Ach Gottel. Nomi, dann sagen wir jetzt erstmal von hier noch eine schöne Restwoche an alle Zuhörer. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast online geht. Ich denke, es wird sogar vielleicht erst Freitag werden, so als Goodie, weil es kein Spiel gibt. aufgenommen haben wir noch heute am Mittwoch. Ja, Sonntag gegen Regensburg und dann gegen Bittigheim und Landshut. Das werden drei knackige Spiele, aber ich denke, dazwischen drin wird es vielleicht nochmal einen Podcast geben, wenn wir es schaffen. So, und dann sagen wir jetzt erstmal tschüss und ciao.
Aus Grimmitschau.
Jawohl, so geht's doch. Wir hätten es auch viermal machen können. Tschüss und ciao aus Grimmitschau. So jetzt, ach, egal. Tschüssikowski, Freunde.